Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Na, Zuckerwölkchen?
Zuckerwölkchen?
Ja. Okay. Wir sind's, die Bewegt Bild Banausen.
Achso, ich dachte, du hast mich angesprochen.
Nee, dich habe ich nicht angesprochen. So. Ich weiß, dass du...
Dachgrabe, was ist jetzt los?
Da bist du ja gar kein Fan von so einem... Von so einem Kosenamen.
Nee, echt nicht.
Nee, echt nicht. Insofern, warum soll ich das machen?
Ja, der Versuch, mich zu triggern in irgendeiner Form.
Habe ich jemals versucht, dich zu triggern?
Natürlich nicht.
Wenn dann unbewusst.
Ja, genau.
Lässt sich aber auch leicht triggern mit einem, ja.
So. Leicht, wirklich?
Leicht.
Und das ist viel besser geworden.
Leicht triggerbar, ja, auf jeden Fall. Das ist, da ist eine Entwicklung zu sehen.
Siehst du?
Ja. Aber,
voll entspannt, tiefenentspannt mittlerweile.
Ja, bist schon tiefenentspannt geworden. Aber so
muss ja auch durch
unsinnige Diskussionen, die ins Nichts führen, da bist du schon immer noch großer Fan.
Kann ich super. Ja,
gefällt mir, klickst du da an bei Facebook.
Okay, wer auch immer noch bei Facebook ist. Aber du hältst da ja die Fahne hoch, ne?
Alte Menschen und Fäpse.
Ja, und du.
Ja, ich halte die Fahne hoch. Es sind ein paar Leute bei Facebook, die tatsächlich nicht bei Instagram und Co. sind. Also es sind manche, die auch diese Social Media Plattform noch nutzen und darüber kommentieren. Mhm. Und die ich, glaube ich, nicht bei Instagram und Co. gesehen habe. Insofern auch die Leute seien gegrüßt. Facebook ist mir halt trotzdem sympathischer als TikTok. Drücken wir es mal so aus.
Kann ich gut verstehen, ja.
Ja, da ist noch alles ein bisschen ruhiger, weniger hektisch.
Mhm.
Ja, allgemein weniger los.
Ja, du, das sowieso, zwangsläufig jetzt, ja.
Ja, und mir gefallen Supermärkte eher, wenn da weniger los ist. Weißt du, wenn du da reinkommst und du musst nicht irgendwie 20 Minuten an der Kasse stehen, um deine Sachen zu bezahlen.
Ja, ey, boah, ich hab's heute wieder gemerkt, Alter. Geh mal an einem Samstag irgendwie Lebensmittel einkaufen. Da wirst du ja bekloppt.
Das ist ein guter Plan, ja. Auf jeden Fall. Am Samstag einkaufen gehen ist ein guter Plan.
Ja.
Aber jetzt wollte ich das Vorgeplänkel hier gar nicht so in die Länge ziehen, weil ich mit Erschrecken festgestellt habe, jedes Mal die letzten Male, dass wir irgendwie bei 2,5, 3 Stunden wieder sind.
Ist
und
zu lang, oder was?
4 Projekte drauf. Naja, wir und die noch gesprächigeren Bastarde, die überhaupt nicht mehr, die sich überhaupt nicht zügeln können, hat dazu geführt, weil wir haben ja schon mal angekündigt, dass wir der Supporterschaft natürlich sehr dankbar sind, weil wir haben ja ein Paket, wo wir eine angemessene Minutenzahl haben, die wir im Monat dann aufbauen können. Alles, was über diese Minutenzahl hinausgeht, zahlen wir halt drauf.
Mhm.
Und das haben wir irgendwann aufgestockt. So in das nächste höhere Paket, weil wir gesagt haben, mit diesem draufzahlen und so, das hat sich am Anfang gerechnet, ja, ja. Aber irgendwann ist es dann so mehr geworden, dass wir gesagt haben, wir steigen jetzt in ein extrem teures Paket ein, was sich erstmal teuer anhört, aber mit den Minuten, die wir da mehr kriegen, rechnet sich das für uns und wir haben so ein paar Statistiken mehr, die wir einsehen können und so.
Ja.
Und wir haben jetzt für diesen Monat, jetzt für diese Episode, haben wir jetzt noch 18 Minuten Zeit. Also
18?
Ja, wenn wir das in 18 Minuten hinkriegen könnten, wäre cool, weil dann müssten wir keine Stunden dazu kaufen.
Geil, ey, wie früher so. Wir haben kein Guthaben mehr.
Ja.
Beeil dich mal, ich habe kein Guthaben mehr.
Stimmt, ja, das Telefonieren.
Mhm.
Das war noch Zeit.
Okay, oh wow, echt, dann haben die Bastarde haben uns da wirklich reingeritten.
Die Bastarde verbrauchen
das
alles,
ja. Das ist erstmalig, ne, dass wir in dem Paket ans Limit kommen.
Das ist selten passiert, ja. Ich weiß nicht, ob es erstmalig ist, aber es kam schon selten vorher.
Mhm.
Tja, aber
die gesprächigen Bastarde. Und du hast schon recht, unsere letzten Episoden, die waren auch länger als sonst.
Aber es sind doch Wichser, unsere Podcast-Hoster, weil du übernimmst halt auch keine guten Minuten.
Also, ja, das ist mies. Das
wo wir stimmt, halt in der Sommerpause hätten wir theoretisch auch Minuten angesammelt,
fett
weil wir
ansparen können,
viel weniger Output hatten. Und da waren wir definitiv drunter. Aber wenn der Monat vorbei ist und der Cut ist bei uns, glaube ich, immer am 14. oder so, dann ist alles wieder bei null.
Nimmt man nichts mit. Ja, das ist
schon
mies,
ja.
Mhm.
Ja, so läuft das nichts bei denen. So läuft das nicht bei denen. Aber umso dankbar sind wir natürlich unserer Supporterschaft, die uns da monatlich unseren Obolus geben, dass wir da zumindest nicht aus eigener Tasche bezahlen. Das wär traurig.
Ja, die Zeiten sind zum Glück vorbei.
Ja.
Deswegen, ihr könnt uns finanziell unterstützen.
Dürft ihr gerne machen, ja. Aber stimmt, am Anfang hier die ganze Technik hier, unseren Roadcaster, wo wir die lustigen Samples drücken und die Mikrofone und so. Da sind wir erstmal in Vorkasse gegangen und haben gesagt, so, wir wollen ja schon, dass das alles vernünftig klingt und holen uns erstmal einen guten Scheiß, anstatt da an jeder Ecke zu sparen.
Ja, haben wir ganz vorbildlich gemacht.
Ja, aber wir wollen uns nicht schon wieder selber loben, sonst kommt Alessandro wieder, ich liebe euch wieder selber und das Gleiche. Fuck you, Italiano.
Na, wirklich.
Buongiorno, Bitches.
Aber er ist ja, ich wollte ja eigentlich die Supporter loben und der ist ja auch einer von denen insofern.
Eben.
Nicht fuck you, ich nehm's zurück. Ich entschuldige mich bei dir. Scusi. Ja. Te amo. Te Amor. ja, lass uns über Filme reden.
Ist vielleicht besser.
Ja.
Ja.
Bin gespannt, was du mitgebracht hast. Wir haben zwei Projekte auf der Uhr und wir haben noch zwei Auftragsfilme, die wir nicht besprochen haben. Und dann kommt in der Episode mit Isa, sofern es steht, also übermorgen ist es soweit, da soll die Aufnahme stattfinden. Ich habe ja schon gesagt,
spannend.
Wir glauben es erst, wenn wir sehen, ja. Aber die Dame ist in der Stadt und dann machen wir das alles live vor Ort. Und dann kommen nochmal Gangs of New York und Der Tod steht dir gut.
Mhm.
Und dann können wir die neuen Auftragsfilme machen.
Genau, das sind dann die letzten verbleibenden.
Aber heute erstmal Soldier, aka Star Force Soldier und Life of Crime 1984 bis 2020 für unseren nagelneuen Auftragssupporter Tintifax.
Ja.
Sein erster Auftragsfilm. Ein sehr interessanter Einstand, wie ich finde.
Ja.
Aber wir haben gesagt, wir machen mal hier. Wir wärmen uns mal auf mit unseren eigenen Projekten und zeig mal, was du so mitgebracht hast.
Ich habe natürlich einen Losfilm. Bin fleißig am Abarbeiten meiner 10 Lose.
Nice.
Und dieses hier kam von Snake. Jetzt habe ich mir gar nicht rausgeschrieben, wann er den reingeschmissen hat. Ist auch egal.
Mhm. Ich habe ja die Tabelle hier vor mir, kann ich ja natürlich mit reinschmeißen.
Okay. Und das ist ein russischer Film. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal was gehört hast. Er hat viele Namen, alle recht ähnlich. Einer der internationalen Namen und auch der deutsche Name ist Spacewalker.
Mhm.
Beziehungsweise einer der deutschen Namen. Der andere deutsche Name ist nämlich Die Zeit der Ersten. Das passt zu dem anderen internationalen Titel The Age of Pioneers. Und so heißt er eben von Spacewalk über Spacewalker bis zu den anderen, hat er dann doch ein paar Namen. Natürlich gibt es auch noch einen russischen Originaltitel, den habe ich mir jetzt gespart.
Frech.
Ja. Aus dem Jahr 2017. Und was ich einigermaßen witzig finde, die meisten russischen Filme, die wir bisher hier besprochen haben, die sind dann ja doch eher so ein bisschen von, ja, der schweren Sorte. So Tarkovsky und Co. fällt ja dann doch eher ins Arthouse-Kino.
Der letzte kann man nicht ganz so geil überlegen, der letzte Sci-Fi-Film aus Russland.
Der letzte Sci-Fi-Film aus Russland?
Den wir hier mit Dennis besprochen haben.
Welcher war das?
Wie hieß er denn? Das 3-Stunden-Epos. Wo dir das subtile Schauspiel so gut gefallen hat. Irgendwas mit Planet.
Ach so. Ja, um Gottes Willen. Ja, ja, eben.
Der silberne Planet.
Wir haben halt, genau. Und wir haben halt so also, aus Russland tendenziell eher solche Sachen. Und weniger so aus dem Popcorn-Kino. Und dieser hier gehört jetzt tatsächlich mal dazu.
Ah, cool. Ja, war ja mal eine erfrischende Abwechslung bei Why Don't You Just Die, dass da mal
das zum Beispiel, klar,
ein Genrefilm aus Russland kam.
Absolutes Highlight.
Der nur auf Unterhaltung ausgelegt ist.
Ja, weil sonst ist das halt schon auch immer alles sehr bedeutungsschwanger und tragisch und ja.
Mhm.
Und jetzt haben wir hier einen Popcorn-Film, wirklich sehr im Stile von Apollo 13, First Man, hat mich das auch sehr daran erinnert. So, und
okay.
Jetzt sehen wir hier nämlich einfach mal die russische Sichtweise auf die 60er Jahre, genau März 65. Das heißt, der Kalte Krieg ist in vollem Gange und jetzt geht es natürlich um die Vorherrschaft im Weltraum. Das berühmte Wettrennen zwischen den USA und der UdSSR.
Mhm.
Und jetzt machen die Amis halt, also die Russen kriegen mit, dass die Amis da ziemlich Druck machen, weil die wohl schon Tests machen und dann sagen natürlich da die hohen Tiere in der Regierung, das kann nicht sein, wir müssen mal ein bisschen Gas geben. Ja, und natürlich ist da kein Preis zu hoch, kein Risiko zu groß und da wird alles dran gesetzt, jetzt hier den Amis den Rang abzulaufen. Und so suchen sie jetzt erstmal Leute zusammen, die sie für diese Raummission idealerweise einsetzen können. So, und da haben wir dann schon auch recht ausführlich so ein bisschen Backstory zu diesen beiden Protagonisten, die es dann schlussendlich sind. Geht dann nämlich um zwei Männer, die halt in einem wirklich sehr kleinen, winzigen Raumschiff dann da hochgeschossen werden sollen. Und der Plan ist, wir haben dieses Raumschiff haben wir zweimal, also dieses raketenähnliche Ding. Und einmal machen wir einen Test damit. Und wenn da alles cool läuft, dann schicken wir das Ding mit euch drin hoch. Und Plan ist es, den titelgebenden Spacewalk zu machen. Also einmal so weit hoch, dass du eine Schwerelosigkeit erreichst und dann raus aus dem Raumschiff.
Aber schon mit Menschen diese Probefahrt, ja?
Nee, eben. Also der Test einmal unbemannt.
Unbemannt, okay.
Und
auch ohne Tiere oder sowas.
Genau. Man, die zweite,
hat irgendwelche Lebewesen damit geschickt.
Nee. Also hier waren keine Tiere anwesend, aber stimmt, ja, da gab es wohl auch, also kennen wir ja so auch aus der Geschichte, ne, dass da irgendein Hund, glaube ich, der erste war oder dann Affen und so. Naja, nee, also hier ist es jetzt eben so, dass das erste unbemannt hochgeschickt wird. Da geht dann auch so ziemlich alles schief, was schief gehen kann.
Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja.
Und dann geht es darum, wird der zweite jetzt überhaupt gemacht oder nicht?
Mhm.
Und wie so ziemlich jeder Konflikt in diesem Film wird das einfach mit einer Menge Patriotismus gelöst. Das ist schon auch ziemlich geil. Also schon bei der, also geil in einem fragwürdigen Sinne, weil schon bei dem, beim Etablieren dieser beiden Hauptfiguren tragen die ordentlich auf, wenn es um Pathos geht, weil so der eine ist halt ein sehr erfahrener Kriegsveteran und da ist dann natürlich logisch, dass der mit seiner Erfahrung und der gelassenen Art, in der er halt Konflikte angeht, da sehr dann guter Kandidat für ist. Und der andere wird dann eben auch etabliert, dass damit fängt der Film auch an, das ist ein Testpilot. Und ist der in so einem Flugzeug unterwegs und kriegt dann von unten immer die Ansagen, was er jetzt machen soll. Und dann fällt eine der Turbinen aus, beziehungsweise fängt, glaube ich, sogar Feuer. Und dann sagt ihm der Kommandant von unten, flieg auf 1000 Meter runter und nimm dann den, Digga, wie hab ich jetzt bekloppt, wie heißt das Ding, wo es den Sitz rausschießt. Jetzt fallen mir schon solche Worte nicht mehr ein, Alter.
Ich weiß nicht, was du meinst. Die.
Naja, wenn der Pilot halt aussteigt aus seinem Flugzeug, Alter, das ist doch.
Ach, der Schleudersitz.
Schleudersitz, danke. Ich bin auf dieses Schleudern nicht mehr gekommen. Ja,
ja, ja, ist eine Weile her.
So, also er soll auf 1000 Meter runter und dann den Schleudersitz betätigen.
Mhm.
Will das auch machen, nur der Schleudersitz klemmt. Das Ding geht also nicht los und er ist also in dieser Maschine und kriegt da jetzt von unten halt die ganze Zeit Ansagen und irgendwann nimmt er natürlich da dieses Earpiece raus und entscheidet sich dann selbst, diese Maschine jetzt doch zu landen, weil er halt anders nicht rauskommt aus der Nummer. Und so sehen wir halt schon, der ist einerseits sehr hitzköpfig, aber halt auch bereit, jedes Risiko einzugehen, weil er einfach natürlich ein toller Hund ist.
Hat zufällig Mikhail Baisky diesen Film inszeniert.
Also ich hatte hier schon so ein bisschen Michael Bay und Emmerich-Vibes und so, weil es wirklich, also ja, das Patriotismus pur. Und das ist auch so geil, also die beiden Jungs so, die einzige Schwäche, die auch haben, ist, dass sie halt zu patriotisch sind.
Mhm.
Weil
das kann man auch nicht als Schwäche
hinlegen. Ach was.
Kann man denn,
darauf wollte ich ja hinaus, Alter. Das ist halt so, ist dieser ganze Film gestrickt. Mhm. Also es gibt dann schon so Momente, wo der eine erfahrene Typ dann sagt, naja, du, wir befolgen halt einfach die ganze Zeit nur Befehle, wo man so einen Unterton erahnen könnte von Systemkritik oder ist das vielleicht doch nicht alles cool, dass wir ja einfach immer strikt nach Befehl agieren. Und das wird dann aber auch sofort ausgehobelt, indem halt derjenige, der die Befehle erteilt, auch einigermaßen menschlich dargestellt wird. Und natürlich.
Ausgehobelt ist auch schön.
Ausgehebelt. Habe ich hochgehobelt gesagt.
Ja, ja. Gehebelt wird Franz Spiener.
Das auch, ja. Oh Gott, heute geht's los, ey.
Gefällt mir heute. Heute gefällt sie mir.
Gute Linie, die wir bisher fahren.
Machst mir gut Konkurrenz.
Ja, jedenfalls ist dann halt klar, also dass der Typ, der ihnen die Befehle erteilt, schon auch eben darauf, der will halt natürlich nicht, dass denen was Böses passiert und so. Und deswegen ist dann, trotz dieser strengen Strukturen, gibt es eben doch noch Menschen mit Herz da drin und so. Und so ist dieser Patriotismus und das strenge Befolgen dieser Befehle dann auch natürlich nichts Verkehrtes.
Ja.
Weil alles für Russland. Alter, und das ist schon. Also am Anfang war ich echt noch gut interessiert, weil ich dachte, okay, so wie ziehen die das auf, war erstmal sehr überrascht eben, weil es dann permanent diese Pathos-Momente gibt, die auch musikalisch entsprechend untermalt sind.
Mhm.
Ey, und es wird nicht besser. Also das kippt natürlich relativ schnell ins hart Nervige. Und leider hast du dann auch nicht jetzt so, um das irgendwie auszubalancieren, krasse Action-Momente oder sowas, ne? Dass du irgendwie spektakuläre Bilder hast. Also es gibt schon bildsprachlich den ein oder anderen guten Moment. Mhm. Und dafür, dass sie ein Budget von gerade mal knapp über 7 Millionen hatten, haben die hier schon auch mit der CGI und so, haben schon ein bisschen was rausgeholt.
Kann sich sehen lassen insgesamt.
Ja, der sieht nicht scheiße aus, außer dass er, also, naja, sagen wir mal, die Effekte sehen nicht schlecht aus. Der Film sieht trotzdem scheiße aus. Also der ganze Look, das ist halt auch eben hier wieder so voll auf Popcorn-Kino gemacht. Du hast halt diesen sehr Glanz-Look und das ist halt schon auch ein ziemliches Helden-Epos hier mit den beiden. Mhm. Weil eben dann geht dann, also werden die aufgenommen und siehst dann eben so, ihr beiden sollt jetzt hochgeschickt werden, dann müssen die natürlich sämtliche Tests durchlaufen und sich übelst durchtrainieren. Der eine verletzt sich dann so krass am Bein, dass der eigentlich, dass dann klar ist, hey, du bist raus. Aber natürlich ist sein Wille so eisern, dass auch so ein scheiß gebrochenes Bein ihn nicht davon abhalten kann, ein paar Tage später einen Sprint hinzulegen. Und
kämpft sich zurück, okay.
Natürlich hat man, also alle Tropes, die du in so einem Ding bedienen kannst, werden hier bedient. So, es gibt die üblichen Rückschläge, dann kämpfen sie sich zurück und der eiserne Wille und Russland im Nacken sorgen dafür, dass jede Situation gut ausgeht. Und weißt du, also das Ding ist halt so schade, weil alles, was da irgendwie aufgemacht wird, du weißt, dass das dann hinterher noch zum Problem wird. Also Beispiel, diese Luke, durch die die ein- und aussteigen sollen dann aus diesem Raumschiff, wenn es mal oben ist, da müssen sie mit den Füßen voran rein, weil die hinter sich die Luke zumachen müssen.
Okay.
Was nicht geht, wenn du kopfüber da drin ist, weil das Ding zu schmal ist, um dich da dann umzudrehen. So, nachdem der jetzt dieses kaputte Bein hat und er derjenige ist, der da aber rein und raus soll, kann er die Beine halt nicht mehr so anwinkeln, erst recht nicht, weil dieser Anzug so scheiße gebaut ist, dass du da drin halt keine große Beweglichkeit hast. So, das heißt, da drin drehen ist nahezu unmöglich. Mhm. Das wird breit etabliert, dass das ein Problem sein könnte. Und natürlich weißt du da schon, das wird später zum Einsatz kommen. Und natürlich hast du hinterher den Moment, wo er sich in diesem Ding umdrehen muss und er das halt mit seinem eisernen Willen natürlich auch wieder gebacken kriegt. Also alles, was potenziell schief gehen könnte und auch so angeteased wird, wird dann später schief gehen und zu keinem Zeitpunkt machst du dir um irgendeine der Figuren hier groß Sorgen, weil so wie es aufgezogen ist, ist halt auch sonnenklar, dass hier niemandem groß was passiert. Mhm.
Heldenkino.
Ja.
So.
Ja, natürlich gefördert von der Cinema Foundation of Russia. Und das ist eigentlich krass, dass die dann da nicht noch ein bisschen mehr Geld reingesteckt haben, weil, also ich bilde mir ein, dass es auch einige russische Filme gibt, die weitaus teurer sind. Ja, spannend finde ich.
Hat der Silberne Planet was nicht?
Nee, aber das ist ja hier wirklich Popcorn-Kino aus dem Jahr 2017. Mhm. Und gibt ja auch bei Moskau echt große Studios und so. Also die produzieren natürlich schon auch Filme im größeren Scale. Und ursprünglich war hier geplant, dass Sergei Bodrov Regie führt. Und der Film 2016 in die Kinos kommen. Dann hat sich das alles rausgezögert. Es gab diverse Dinge, die dazwischen gekommen sind. Und dann ist ein anderer Regisseur auf den Plan getreten, Yuri Bykov. Der hat 12 Credits, ein relativ junger Typ, jetzt auch nicht wahnsinnig viel große Sachen gemacht, aber der hat dann tatsächlich diesen Film gedreht. Über 2/3. Dann haben die Produzenten den rausgeschmissen und dann kam der Regisseur erst nach, der jetzt schlussendlich auch den alleinigen Credit hat.
Okay.
Was halt schon wieder echt mies ist. Weil der hat halt wirklich nur noch 1/3 dann drehen müssen. Und dieser Herr ist jetzt auch nicht wahnsinnig bekannt. Dmitri Kiselev heißt er. 11 Credits. Am bekanntesten sind tatsächlich seine Regieassistenzjobs, weil der war Second AD bei Wanted und bei Daywatch. Hier diesen Sequel von Nightwatch.
Die ja beide vom gleichen Regisseur sind.
Genau, und dieser Herr, Timur Bekmambetov, der war hier unter anderem einer der Produzenten.
Ah ja. Ja, siehst du, als du vorhin meintest, so von dem russischen Popcorn-Kino, dachte ich natürlich auch den Wächter der Nacht, wo ich dachte, ja gut, das ist einer, der fällt eher in die Riege als diese schweren russischen Dramen.
Ja, aber nee, da gibt's wirklich Filme, die noch so deutlich größer sind. Die haben ja dann auch mal so eine russische Version von Stalingrad gedreht und solche Filme gibt's, ne, wo es halt wirklich so Helden-Epos.
Ja, aber so reine Unterhaltung, also nicht allzu viele. Jetzt gerade in diesem Jahrhundert.
Ne, es gibt sie schon, nur zum Glück werden die uns nicht aufgetragen, weil das halt wahrscheinlich dann eher in so eine Richtung geht, wie dieser Film hier. Ja, also ich würde mich schon auch mal dafür interessieren, was Snake an dem Film irgendwie so gut fand. Aber egal, jetzt komme ich erstmal noch zum Rest. Also Besetzung habe ich noch gar nichts erwähnt. Die beiden Herren, Alexei Leonov und Pavel Beljavev, so hießen die Herren in echt, die werden gespielt von Evgeny Mironov. Der hat 64 Credits, ist ein recht renommierter Typ, weil ich glaube, der war schon fünffach für einen russischen Filmpreis nominiert. Nika heißt er ja und drei hat er immerhin gewonnen. Und auch der Herr, der den anderen spielt, Konstantin Kabeneski, den kennen wir wiederum, weil der die Hauptrolle war bei Night und Daywatch. Mhm. Der hat schon verdammt viel gemacht, 103 Credits und hat immerhin auch schon einen Nika. Ja, also auf dem Papier, zumindest vor der Kamera, erstmal alles recht renommiert. Und ey, Alter, auf Letterboxd, also es gibt tatsächlich viele Leute, die diesen Film hart feiern. Und die das auch mörderspannend finden und irgendwie alles total ergreifend.
Kannst du nicht nachvollziehen.
Ja, also kommt bei mir halt echt nicht so an, ne? Ich finde es eher so, das ist Pathos auf dem Level, was ich eher cringy finde, als wirklich geil.
Snake mag Pathos. Der ist bei 4 Sternen, wie ich hier sehe. Mhm. Und ansonsten, unsere Freunde und Supporter in unserem Umkreis, also Leutnant Ferrante und Tom von Bullets and Fists, die sind alle bei 3 Sternen, also die sind nicht ganz euphorisch unterwegs.
Okay.
War das erfolgreich? Ja, also
der hat definitiv ein paar Schauwerte, ne? Das kann man dem nicht absprechen, aber nee, eben das war gar nicht so erfolgreich. Gilt als Flop, weil der unter 10 Millionen geblieben ist mit dem Einspiel.
Okay. Hätte ja sein können, dass die komplette russische Bevölkerung da reingegangen ist ins Kino.
Ja, also sowas die nicht. Russischen Rezensionen, die man auf Letterboxd findet, die sind auch alle mit sehr vielen Sternen unterwegs. Mhm. Deswegen, also was ich da so mitbekommen habe, wird er in Russland schon gefeiert, nur hat sich das halt mit dem Kinoeinspiel da nicht gezeigt.
Okay.
Ja, also für mich war es definitiv zu viel Pathos und dann geht das halt auch 2 Stunden 17, das ist jetzt nichts Knappes, das ist halt schon alles eben sehr episch aufgezogen. Mhm. Und es ist halt schade, weil zu keinem Zeitpunkt irgendwie groß Spannung aufkommt für mich. Also ich, klar sind jetzt solche Filme, wo du irgendwie die Realität kennst, also auch wenn ich jetzt hier natürlich nicht den genauen Ablauf kannte, aber man weiß ja, wie das ausgegangen ist. Mhm. Und demzufolge hast du hier halt, also die schaffen es halt nicht, da so eine Spannung reinzubringen, dass ich hier wirklich emotional irgendwie mit reingezogen werde.
Das ist schade.
Ja. Ja, und eben, mir ist das alles eine Ecke zu patriotisch und so. Und das so bei Filmen aus den USA, die es so in die Richtung gibt, ne, weil so, wie hieß er, Peter Berg inszeniert doch auch gerne mal so.
Oh ja.
USA-USA-Filme und das ist ja auch immer eine Gratwanderung, weil das kann halt wirklich sehr schnell zu viel werden und ich meine, ich mache mich dann eher halt so ein bisschen lustig über dieses America, aber das gelang mir hier wirklich nur sehr kurz, dass ich das halt lustig fand, dass jetzt irgendwie schon eine kurze Zeit irgendwie zum dritten Mal die russische Flagge sehr präsent im Bild ist und so. Und dass die halt immer, wenn es dann darum geht, was fürs Vaterland zu tun, eben nochmal weitergehen, als sie normalerweise tun würden und so. Das ganze Ding, Alter. Ja. It is what it is. So, jetzt kann ich eigentlich nur noch Punkte vorlesen. Okay? Oder ja, hast du noch irgendwelche Fragen?
Nee, shit, wir sind schon bei 24 Minuten, also.
Oh, fuck.
Können wir dann weiter durchziehen. Also, wir kriegen es nicht mehr hin, glaube ich, in den 18 Minuten.
Aber es geht pro Stunde, ne? Oder wir können jetzt,
es geht immer nach Stunde,
in
der
nächsten Stunde abfrühstücken.
Das stimmt, ja.
Also 7,2 auf IMDb, kein Metascore, Letterboxd 3,4. Und hast du ansatzweise, kam rüber, wie ich das fand?
Werden wir sehen.
Okay, dann hauen wir einen Tipp raus.
4,5.
Na, fang mal dran, es sind 4.
4 sind es.
Ja. Das ging noch.
Na dran. Ich versuche mal heute, ja, versuch mal heute was zu reißen, endlich mal. Mhm. Ich muss langsam mal das Ruder rumreißen hier nach deiner Führung wieder.
Daumen sind gedrückt.
Daumen sind gedrückt. Das freut mich, dass mein Erzfeind mir die Daumen drückt.
Erzfeind auch gleich.
Im Punkteraten? Ja, Logo. Der Endgegner. Das gefällt dir das besser.
Na ja, gut. Ja, vielleicht, weiß ich nicht.
Vielleicht gefällt ihm das ja als Endgegner. Das ist gut. Das nehme ich.
Na, Erzfeind, da ist so viel Antipathie drin. Weißt du, Endgegner, da muss diese Antipathie nicht mit drin sein. Das kann halt einfach das Unbezwingbare beinhalten.
Aber wir haben doch hier gerade hier, weißt du, du hast ja hier gerade so einen Russland-USA-Konflikt aufertragen sollen. Und das sind ja auch Erzfeinde. Insofern ja. Dachte ich so, ich mache mal eine Parallele und
ach, okay.
Übertrag das mal aufs Punkteraten und so.
Das funktioniert jetzt aber auch nur, wenn du dann wirklich jetzt auch so einen,
wenn ich gut wär,
amerikanischen Patriotenfilm hast.
Also, ja, das ist sowieso, ich dachte, das funktioniert nur, wenn ich gut wäre und so. Und nicht, wenn ich jedes Mal abschmiere, dann bin ich ja überhaupt nicht ernst zu nehmen als Erzfeind.
Ja, gut, sondern das steht auf einem anderen Blatt, ja.
Das ist eher USA gegen Sri Lanka.
Usbekistan.
Genau. So, ich bin relativ aktuell unterwegs, was meine beiden Filme angeht.
Crazy.
Ich lasse dir mal die Wahl. Willst du einen Film aus dem Jahr 2023 oder lieber den alten Schinken aus dem Jahr 2022?
Du bringst doch eh beide.
Ja, ja, aber also, mit welchem soll ich anfangen?
Doch völlig Latte, mit welchem du anfängst.
Ich habe halt überlegt, mit welchem ich anfange, aber ich kann mich nicht.
Ich nehme 22. So.
Du nimmst 22. Ja. Okay. Dann nehmen wir 22. Und ich habe mir einen Film angeguckt, der auf meiner Watchliste stand. Und was ich durchziehe bei meinen beiden Filmen, ist, dass wir Regisseure haben, die auch das Drehbuch zu den Filmen geschrieben haben und die noch relativ unbefleckt sind, was die Filmografie angeht. In dem Fall heißt der Herr John Patton Ford. Das ist sein einziger Langfilm bisher von 2 Credits. Dreht aber gerade mit 2 absoluten Hotshots, nämlich Margaret Qualley und Glenn Powell hat in seinem nächsten Film. Mhm. Und der hat einen Film gedreht im Jahre 2022. Der heißt Emily the Criminal.
Ach. Mh.
Und den habe ich mir jetzt angeguckt.
Glenn Powell dreht gerade Running Man, ne?
Ja, er dreht gerade das Running Man Remake. Da bin ich auch mal gespannt.
Mhm. Aber Edgar Wright, also könnte gut werden.
Könnte gut werden, ich bin gespannt, ja. Werden wir sehen, was da rauskommt.
Okay, Emily the Criminal, ja, das sagt mir tatsächlich was.
Das sagt dir was. Ja. Mhm. Mir ist ja auch schon ein paar Mal untergekommen, jetzt habe ich ihn mir endlich mal angeguckt. Was heißt endlich? Jetzt habe ich ihn mal gesehen. Und es geht darum, dass besagte Dame aus dem Titel Emily ist nicht gerade vom Glück geküsst. Die ist immer noch seit College-Tagen komplett verschuldet. Sucht dann einen besseren Job, weil die hat zwar eine Stelle in so einem Lieferservice, in so einem Catering-Ding, weißt du, wo sie in der Küche arbeitet, aber teilweise auch dann irgendwie Essen anliefert und so. Aber ist natürlich nicht das gelbe Ei. Hat aber Probleme, was zu finden wegen ihrer Vorstrafe. Weil sie ist vorbestraft wegen Körperverletzung und im polizeilichen Führungszeugnis sieht das erstmal nicht so gut aus. Und sie selbst hat auch eine relativ schwierige Art, sich nichts sagen zu lassen, was natürlich nicht hilft bei so einem Vorstellungsgespräch. Also sie hat eine relativ kurze Zündschnur, so können wir es formulieren. Mhm. Eines Tages hilft sie einem Kollegen mit einer Schicht aus und übernimmt dann irgendwie seine Spätschicht, damit er irgendwie mit seinem Sohn zum Baseballspiel gehen kann. Und der revanchiert sich und bedankt sich und gibt ihr eine Telefonnummer und sagt, pass auf, falls du Bock hast, Geld nebenbei zu verdienen, hier $200 die Stunde, dann melde dich mal hier unter dieser Nummer. Und dann ruft sie da an, da ist jemand dran und der sagt...
Gar nicht dubios.
Nee, gar nicht dubios. Und der sagt, alles klar, komm um 14 Uhr morgen zu der und der Adresse. So, jetzt kommt die am nächsten Tag da an.
Auch bisher ohne Beschreibung des Jobs.
Ohne irgendwelche Infos.
Mhm, clever.
Und die Beschreibung des Jobs kriegt sie auch erst sehr spät, weil selbst als sie reinkommen, wollen die erstmal ihren Führerschein sehen, scannt den Führerschein erstmal im Kopierer mit allem drum dran. Der Typ, der da irgendwie am Schreibtisch sitzt, so ein arabisch aussehender Typ, und schickt die dann irgendwie in so einen Raum. Ist so eine Art Lagerhalle, wo sie da ankommt. Fotos werden auch gemacht von allen Leuten, die da irgendwie antanzen. Mhm. Wie gesagt, Führerschein gescannt und dann geht's weiter. Es wird natürlich gefragt, woher sie kommt. Logisch, weil man muss sie zuordnen können und so. Das heißt, sie muss natürlich auch erstmal irgendwie den Namen nennen, wer sie denn da hingeschickt hat und so. Also das ist ein bisschen dubios alles. Und dann kommt in diesem separaten Raum kommt ein junger Libanese namens Yusuf rein. Und der beschreibt den Leuten, worum es geht. Die sitzen dann halt alle da, wie in so einer Vorlesung, und der sagt denen, also folgendes, das, was sie machen, ist illegal. Das heißt, ihr werdet Sachen machen für das Geld, für diese 200 Euro die Stunde, die gesetzeswidrig sind. Aber ihr oder andere Personen kommen nicht zu Schaden, in keinem Moment. Mhm. Und eine Sache, die sich wiederholt, das ist schon mal die erste Stelle, wo er sagt, wer nicht will, kann hier gerne aufstehen und gehen. Also wenn ihr das nicht möchtet und so weiter, dürft ihr euch hier verabschieden, ist überhaupt kein Problem. Mhm. Da stehen dann auch ein, zwei auf und sagen so, ja, das ist mir zu heikel und bla und irgendwie ist das dubios und komisch, aber ein paar bleiben halt sitzen und sagen, gut, hören wir uns erstmal an, was er zu sagen hat, oder beziehungsweise wollen natürlich wissen, wie sie sich dieses Geld verdienen können. Und dann geht es darum, diese $200 in einer Stunde zu verdienen, was sich natürlich erstmal ganz lecker anhört für Leute, die finanziell da ein bisschen am struggeln sind. Und da geht es in den Bereich von Dummy-Shoppern. Dummy-Shopper sind diejenigen, die eine gefälschte Kreditkarte und einen gefälschten Führerschein bekommen, was sofort irgendwie vor Ort gemacht wird innerhalb von ein paar Minuten. Und werden damit losgeschickt, am nächsten Tag in Läden einzukaufen und da dann das Merch dann rauszubringen. Und dafür kriegen die dann als Gegenleistung irgendwie einen Teil des Geldes, was sie dann aus der Hehlerei dann verdienen.
Okay.
Ja, und da macht Emily mit, nachdem sie erstmal kurz gezögert hat, wird dann aber von denen überredet, geht dann in so einen Laden rein, kauft dann so einen riesen Flatscreen für $2,000 und kriegt dann ihre $200. Also es geht dann relativ easy. Mhm. Und am nächsten Tag kriegt sie einen Job über ihr Billigtelefon, was ja da auch in die Hand gedrückt worden ist, wo man halt mal Kontakt zu ihr aufnehmen kann. Und dann heißt es, wir haben da was Größeres für dich, das ist ein bisschen spektakulärer und das ist ein bisschen aufwendiger. Dafür kriegst du aber $2,000 in einer Stunde statt $200.
Okay.
Das heißt, die Jobs werden größer, weil hier geht es um einen Autokauf, den sie halt tätigen soll. Und die sind schon recht misstrauisch, weil das heißt auch, dass innerhalb von 8 Minuten wird halt die Kreditkarte gecheckt. Und wenn in 8 Minuten der Check immer noch nicht durch ist, dann mach, dass du wegkommst, weil dann wird es gefährlich. Und dann tickt natürlich die Uhr, während sie da sitzt und so weiter und versucht, die Papiere da zu unterschreiben.
Ganz ehrlich, mit welcher Kreditkarte kannst du denn ein Auto bezahlen?
Ist nicht ausschließlich die Kreditkarte, sondern sie kriegt doch einen Barscheck und den Rest, die Differenz will sie halt mit der Kreditkarte bezahlen. Und darum geht es in diesem Film. Also Emily interessiert sich natürlich auch langsam für die Vorgänge hinter den Kulissen, weißt du? Wie stellt man denn so eine, die interessiert sich natürlich extrem für diese Kreditkartenmaschine, weißt du, wie das hergestellt wird, wie das gemacht wird, wie man diese Nummer stanzt und so, weil sie ist nach viel mehr interessiert, noch mehr Geld zu machen, weil natürlich macht sie mehr Geld, indem sie diese Sachen selber organisieren würde, anstatt sich da so einspannen zu lassen als kleines Rädchen in diesem Zahnrad. Mhm. Ihre beste Freundin modelt, weißt du, also die muss auf ihren Hund aufpassen, weil sie gerade wieder in Südafrika irgendwie so ein Model-Shooting hat und so. Insofern hat sie natürlich direkt an ihrer Seite, hat sie jemand, der extrem erfolgreich ist und Kohle hat und so. Mhm. Und Emily selbst struggelt halt immer noch mit ihren College-Krediten und so. Und das ist ein Film, der ist relativ nah so am Puls der Zeit dran, weil in den USA ist das die größte Form von Identity Theft, also dieses Kreditkarten-Ding und so, weißt du. Und jeder 10. Kreditkartenbesitzer, habe ich gelesen, wird halt ein Opfer davon. Also jeder 10. Kreditkartenbesitzer in Amerika hat irgendwann früher oder später Probleme mit seiner Kreditkarte, weil irgendjemand anders.
Ach, okay, aber das heißt, die fälschen Kreditkarten von real existierenden Personen.
Ja, klar, weil es muss ja nachvollziehbar sein, dass derjenige von Adresse da auch wohnt und so, wenn man das jetzt kontrolliert und so. Ja, das sind bestehende Personen.
Okay.
So ähnlich wie diese Abtelefonierlisten von irgendwelchen Calling-Firmen, weißt du? Das sind ja auch immer reale Namen und reale Adressen und so. Und oder wenn du dir jetzt so ein Proxy zum Beispiel zulegst oder so, muss es ja auch eine reale Adresse sein müssen. Mhm. Ja, also damit ist es vergleichbar. Und das ist eigentlich ist es recht interessant, weil wir reden ja hier von Kleinkriminellen. Es geht ja nicht um Mord oder so, um Totschlag oder so. Insofern, und weil wir hier trotzdem illegale Machenschaften haben, den ganzen Film über.
Ich weiß nicht, ob das noch unter Kleinkriminalität fällt. Kreditkartenfälschung.
Würde ich mir gar nicht so sagen. Sicher. Ja, bin ich mir jetzt auch nicht sicher, wo das anfängt. Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall kein Mord und kein Terrorismus und keine Autobomben.
Nee, klar. Ja.
Und da finde ich auch wiederum ganz gut, dass hier keine Schusswaffen im Laufe des Films eine Rolle spielen. Mhm. Das heißt, keiner ist hier bewaffnet. Auch wenn natürlich die Typen erstmal kein Problem damit haben, irgendwie das Gesetz zu brechen. Mhm. Also, wenn man sich hier bewaffnen will, weil man vielleicht irgendwo in brenzlige Situationen kommt, dann legt sich Emily halt Pfefferspray zu. Mhm. Kriegt dann irgendwann an einer Stelle, kriegt sie einen Taser.
Okay.
Und das ist dann schon das Maximum. Es gibt halt einen Typen, der hat ein Teppichmesser dabei. Mhm. Weißt du, also das sind so die Waffen, mit denen man sich dann ausrüstet. Keiner ist hier mit einer Desert Eagle oder so bewaffnet und so. Und das macht natürlich aus der Sache nicht so einen Actionfilm, sondern eher so ein kleines Drama.
Und wie ist das von der Tonalität her? Ist das eher leicht oder ist das schon so eine Thriller-Richtung?
Nee, leicht ist das nicht. Das ist schon spannend in einigen Momenten. Also der kriegt in seinen besten Momenten, kriegt er tatsächlich so diese gehetzte Inszenierung der Russos hin. Weißt du?
Okay.
Also, weil die Spannung so dadurch, dass sie, ob sie erwischt wird, ob sie nicht erwischt wird und dann fängt sie dann auch, also sie fängt dann was mit Yusuf an, weißt du?
Mhm.
Und findet den auch ganz cool. Die beiden kommen dann zusammen und das findet aber Yusufs Cousin, der mit ihm diese Geschichte leitet, dieses Scheme, findet er dann auch beschissen und so und dann verfeinden die beiden sich und sie sagt dann so, ja, du brauchst den gar nicht, weißt du, also interveniert dann und dann kommen da auch nochmal einige Konflikte zutage und das wird am Ende eine ziemlich spannende Geschichte, ja. Aber das sind nur Akzente, also das ist jetzt nicht so, dass der ganze Film jetzt voller Action oder Spannung ist, sondern es sind halt so, es geht halt um ihren Überlegenskampf und um ihr Hustle und darum, dass sie da versucht, irgendwie zur Kohle zu kommen.
Ja, aber klingt echt cool.
Ja. Ist ein guter Film. Hatte Sundance-Premiere, also ist jetzt auch nicht kein riesen Release gehabt, hat auch, war überhaupt nicht erfolgreich, hat ein Budget von 3 Millionen gehabt, hat knapp 2 eingespielt.
Okay.
Aber dafür hat er schon ein paar Schauwerte.
Glaubst du, ich hätte Spaß mit dem?
Ich weiß nicht, ob du dem auch so einiges abgewinnen könntest wie ich. Also ich ist jetzt auch nicht der Riesenfilm, also aber man kann ihn durchaus machen. Also es wirkt so ein bisschen wie so ein Uncut Gems in Light, weißt du? Und selbst mit der Hauptrolle muss man ein bisschen was anfangen können, weil die mögen nicht alle. Das ist Aubrey Plaza, die hier die besagte Emily spielt aus dem Titel.
Jetzt weiß ich genau, welcher Film das ist.
Weiß Bescheid.
Ja, ich wollte den auch schon mal gucken.
Ja. Wollte den auch gucken. Ja, ich habe irgendwann mal einen Trailer gesehen und habe mir den dann auf die Watchliste gepackt und fand den Trailer schon ganz interessant. Der ist schon so.
Die hat noch so ein paar, also es gibt noch so einige so Independent-Filme, wo sie die Hauptrolle spielt, die ich sehen will.
Mhm.
Die hat echt viel gemacht, ey, ist krass. Also in den letzten Jahren hat die ja tierisch aufgedreht.
Ja, gerade so einen guten Spagat hingelegt zwischen Indie-Filmen und ist ja dann auch immer in großen Produktionen zu sehen.
Ja, ja, aber hallo. Ja.
Aber ich finde sie auch oft mal gut. Also gerade hier zeigt sie schon, was sie kann, schauspielerisch. Und ich meine, wir kennen sie ja, Legion und so, ist ja definitiv auch grandios gewesen. Aber sie als Typ ist mir irgendwie ein bisschen suspekt oft. Also auch wenn du sie so siehst in Interviews und so. Und bei Late-Night-Talkshows wirkt sie immer so ein bisschen, die ist, glaube ich, so ein Mädchen, vor der ich Angst hätte.
Ja, ja.
Weißt du, sie hat auch mal Michael Cera voll angepöbelt auf dem roten Teppich, weil er sich da irgendwie so einen Scherz erlaubt hat. Und die hat ihn dann richtig angefahren. Meinte so, lass mich mal jetzt hier mein Interview führen so und hau mal ab. Weißt du, so und guckt ihn halt so voll böse an. Ich dachte so, Alter, so, okay, die ist weird.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass so ihre wahre Persönlichkeit wahrscheinlich noch am nächsten an ihrer Figur aus Parks and Recreation ist.
Parks and Recreation, ja, ich wusste das Beispiel letztes Jahr.
So kommt die mir auch vor, ja. Macht sie aber nicht weniger sympathisch, finde ich.
Nee, naja, weiß nicht, sympathisch ist das falsche Wort. Also ich finde sie halt privat, alles, was ich von ihr bis jetzt gesehen habe, fand ich sie überhaupt nicht sympathisch. Eher so ihre Rollen. Oder ihre Rollenauswahl. Also talentiert ist sie definitiv, aber ansonsten finde ich die schon irgendwie spooky. Ja. Der Typ, der Yusuf spielt, den kennt man auch. Zumindest Sons of Anarchy-Fan dürften ihn kennen. Das ist Theo Rossi. Der hat diese Rolle übernommen. Und dann, wenn man auch nennen können, sind zwei SchauspielerInnen aus der Filmgeschichte, die man durchaus kennen könnte. Das ist einmal John Billingsley. Der hat über 200 Credits, also das Gesicht hast du wahrscheinlich auch schon gesehen.
Ja, ich weiß, wer das ist.
Der ist hier, spielt ja den einen Herrn bei einem Vorstellungsgespräch, wo sie halt irgendwie einen Job sucht. Und dann haben wir noch Gina Gershon an einer Stelle.
Ah ja.
Die Chefin von ihrer besten Freundin spielt. Ihre beste Freundin versucht ihr natürlich dann auch irgendwie einen Job zu vermitteln. In ihrer Modelagentur, aber halt irgendwie als Sekretärin oder so, dass sie da im Büro arbeitet. Und da stellt sich natürlich auch.
Die ist schon auch immer noch echt aktiv, ne? Ich sehe sie auch immer wieder.
Ja, das stimmt.
Ja, cool.
Die sieht man auch noch oft. Und das ist Emily the Criminal. Also schon ein guter kleiner Film. Ist rated R. Wegen einigen Gewaltspitzen und sicher auch der Sprache. Geht 97 Minuten, ist also relativ kurzweilig und ist durchaus ein Film, den man machen kann. Das wäre mein Fazit.
Okay.
Okay, so. Punkte.
Yes, sir.
IMDb 6,7. Er hat einen Metascore von 75 und Letterboxd ist bei einer 3,3.
7,5, sage ich.
Nee, eine 7 war's.
Gottverdammte Scheiße!
Das klang sehr euphorisch. Echt nicht.
Euphorisch, sagt er.
Gott verdammte Scheiße!
Ich dachte spätestens bei meinem Kammer machen.
Das hast du halt auch schon zu einem 8-Punkte-Film gesagt. Deswegen ist ein bisschen Erfahrung ist ja mit bei.
Ach so. Ja, ja 7,5 wäre vielleicht auch noch zu vertreten, aber die 7 ist es dann geworden.
Okay.
Emily the Criminal mit Aubrey Plaza. Abgehakt.
Ja.
So, jetzt machen wir einen Auftragsfilm, haben wir gesagt.
Mhm. Und zwar Soldier.
Mhm.
Auf Deutsch Star Force Soldier. Klar.
Jupp.
Und wir müssen Punkte raten.
Wir müssen Punkte raten, ja.
Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass ich wieder anfange.
Ja. Weil?
You're the shit, you're the shit, you're the shit.
Ach, du.
Deswegen.
Ja, ich sag das hier.
I vote for Switzerland.
Ja, natürlich. Also,
ja, ich war hin und her gerissen, aber das hat ja bei dir schon das Potenzial, dass du das auch richtig scheiße findest. So. Deswegen habe ich mich jetzt auf 4,5 eingeschossen.
Mhm. Ich sag eine 6 für dich. Mhm. Ja, dann grüßen wir doch den Patron dieses Auftragsfilms. Das ist Dennis der Dritte. Der hat uns diesmal Soldier in den Ring geworfen. Ein Film mit Kurt Russell.
Ja.
Und es ist schon witzig, weil ich mir so die Filmografie von Kurt Russell angeguckt und wenn der jetzt nur so einen Film gemacht hätte, wie der hier und Escape from LA in den 90ern und hier dieser Captain Ron und was er so gemacht hat, dann hätte er auch ganz leicht in diese Nicolas Cage-Schiene rutschen können, weißt du? Aber es gab halt in den 90s auch gute Filme wie Breakdown und Tombstone hat er gemacht, ja, Backdraft also und so.
Mit Nicolas Cage wäre es ja dann doch noch gut gelaufen. Also ich finde, das hätte halt auch nochmal ganz anders so eine Eric Roberts-Richtung oder so.
Oder so, ja, also, ja, auf jeden Fall. Obwohl ja Eric Roberts, glaube ich, nie den 80er-Jahre-Status wie Kurt Russell hatte.
Nee.
Der war ja schon wirklich groß.
Ja, ja, klar. Also. War ein Star, auf jeden.
Und das.
Und ich
das
tatsächlich, also ich finde auch in diesem Film wieder, ich kann schon gut verstehen, warum. Ist schon ein wahnsinnig charismatischer Typ.
Ja, ist er auf jeden Fall. Ich meine, wurde ja nicht umsonst da von Tarantino geholt für bestimmte Hauptrollen und so in seinen Filmen. Also auch in späteren Jahren hat er dann doch noch immer wieder einen guten Film mitgespielt oder einen hochkarätigen Film.
Mhm. Ja.
Ja, aber so ein Hochkaräter wie Quentin Tarantino war Paul W.S. Anderson, glaube ich, noch nie. W.S. Anderson meine ich.
Ja. Nee, der war von Anfang an halt immer sehr genreaffin.
Ja.
Und ja, hat aber auch seine Fans, ne? Und hat halt vor allem schon auch erfolgreiche Filme gemacht. Und ich glaube, das allein gibt ihm natürlich schon recht.
Das schon. Aber ich sag mal so, der Metascore-Durchschnitt von seinen Filmen, wenn du den jetzt irgendwie ziehen würdest. Der ist
wahrscheinlich rot.
Der ist wahrscheinlich rot, ja, kann ich mir vorstellen. Mhm. Da ist nicht, es gibt wenig Leute, die einem Paul W.S. Anderson-Film irgendwie 10 Punkte geben, also.
Gibt's wahrscheinlich nicht viele, ja.
Ja.
Aber ich finde, man hat bei seinen Filmen, das hatten wir, glaube ich, hier auch schon ein paar Mal, dass der dann irgendwie auch einen Film gemacht hat, wo es schon öfter mal Versuche gab, die zu realisieren und dann jahrelang nichts und dann kommt er irgendwie und jetzt geht's mit CGI und dann kommt sowas bei rum.
Mhm.
Und weil hier stand ja auch in den Trailer Effects, dass das ursprüngliche Drehbuch von David Webb Peoples und ich meine, das ist wirklich kein No-Name. Ne? Also weil so Sachen wie Blade Runner und 12 Monkeys, die stehen ja bei uns beiden echt hoch im Kurs.
Mhm.
Der hat das Drehbuch halt ursprünglich schon 82 oder 83 geschrieben. Damals hieß es noch The Base.
Mhm.
Und da sollte der Film mit Stallone gemacht werden. Und zwar halt so unmittelbar nach First Blood.
Ja.
Und dann sollte Clint Eastwood das machen. Und der war dann auch raus. Und so hat es halt 15 Jahre gedauert. Dann diverse Rewrites. Und so ist es schlussendlich Soldier geworden.
Waren auch verschiedene Hauptdarsteller da. Also bis zu dieser Realisierung waren auch verschiedene Hauptdarsteller wie Keanu Reeves noch im Gespräch und so. Und waren auch angedacht.
Ja, ich finde es halt vor allem spannend, weil das als, er hat das Sidequel genannt, aber es sollte halt im Blade Runner-Universum spielen.
Das ist halt super interessant, weil es gibt ja halt diese Fantheorien, dass das im Blade Runner-Universum spielt und David Webb Peoples hat sich halt auch befeuert so mit in Interviews und hat halt das immer wieder fallen lassen, dass das die gleiche Welt ist und so. Insofern.
Ja, ja.
Ja, also wir sind ja praktisch so parallel zu Blade Runner, bloß auf einem anderen Planeten und nicht auf der Erde.
Mhm. Ja, weil es wohl sogar eine Eröffnungsszene für Blade Runner gegeben hat, die dann nicht benutzt wurde, auf der hier die ganze Prämisse basiert.
Ja.
wo es eben um Replikanten geht, die dann auf so einer anderen Kolonie irgendwie gedroppt werden. Mhm. So eine Art Schrottplatz. Und das ist ja hier schon eben auch
die
Grundprämisse, ja.
Das ist richtig.
Ja. Und deswegen, also der Film ist sowieso, Alter, also du siehst hier Referenzen, ne? Oder das ist für mich eine Mischung aus, also Blade Runner ist auf jeden Fall auch noch immer stark drin. Ich habe aber halt auch so krass Universal Soldier Vibes gehabt.
Ja, den muss ich angucken.
Hm. Ach, den hast du noch nie gesehen, ne?
Na, doch, ich habe ihn irgendwann vor Ewigkeiten gesehen. Okay. Aber du hast mir den ja auf 4K gegeben, hast ihn geguckt und hast gesagt, guck den mal, dann machen wir den zusammen. Das ist, glaube ich, jetzt auch schon
Jahr her. Das ist jetzt auch schon wieder zu lange her, dass ich da noch mitreden könnte. Ja, aber ich hat mich das hier voll oft daran erinnert. Dann aber auch so Flucht aus Absalom war für mich halt auch so.
Habe ich auch nicht gesehen. Ach. Mit Ray Liotta das Ding. Ne?
Mhm. Mhm. Das hat mich schon auch sehr daran erinnert. Und dann, also allein wie dreist hier sämtliche Kurt Russell-Filme zitiert werden, das finde ich aber auch irgendwo schon wieder cool. Mhm. Also weil das sind ja schon auch Deep Cuts. Also dieses Ding mit diesen Schlachten, die er auf den Arm tätowiert hat, dass das alles Referenzen an Kurt Russell-Filme sind, Alter, wie geil ist das denn bitte?
Ja, das ist witzig.
Und dann natürlich sowas wie halt 2001 und ich meine Episode 4, Terminator, Rambo, Alien, Predator, Event Horizon und so. Der Film ist so ein hartes Remix, Alter.
Also ganz frische Vibes hatte ich tatsächlich nach Hermanns Festival an Starship Troopers, weil diese Anfangssequenz, weißt du, in dieser, wo die trainiert werden, wo die zurechtgeformt werden. Und dann dachte ich so, Alter, wie geil ist es denn, dass auch Gary Busey hier auch mitmacht, weißt du? Und Jake Busey ja bei Starship Troopers da war, dachte ich so, okay, das erinnert mich so krass an den.
Und ich kann mich nicht erinnern, dass Gary Busey mal auf der guten Seite war.
Selten, ja.
Also der ist ja hier wirklich auf der Protagonistenseite. Und ja, fand ich sehr überraschend. Ja, aber stimmt schon. Die Eröffnungssequenz auch mit den Übergängen zwischen den Bildern und so, das hat total, auf jeden Fall Starship Troopers. Ja, es
der 90s Vibe hat auch nicht geholfen, dass man das irgendwie nicht sieht.
Nee, also das ist schon krass, wie dieser Film mit Referenzen an andere Filme umgeht und auch so über diese Tätowierung oder auch die Waffen, ne? Also, ja. Das ist irgendwie wild, ey.
Das ist auch so geil, dass dass ich bei den Funfacts gelesen habe, dass unter den Waffen, auf die er trainiert wurde, weißt du, in seiner Ausbildung und so weiter, dass da zum Beispiel so eine Looney Tunes-Waffen dabei sind, weißt du, irgendwie so eine Panzerfaust, die irgendwie Bugs Bunny mal irgendwie gegen Elmer Fudd irgendwie rausgeholt hat, weißt du, und die dann irgendwie aufgezählt ist. Das ist so witzig. Aber das bekommst du natürlich nicht mit, so, weißt du, das ist irgendwann kurz mal eingeblendet und so, und das ist dann so ein Running Gag. So wie bei Simpsons, diese Zahl, wo du dir erstmal nichts bei denkst, bei dieser Kasse, aber das dann.
Ja, genau.
Natürlich eine andere Bedeutung hat. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen über den Film gelabert. Wollen wir mal zusammenfassen, worum es geht?
Ja, das ist eigentlich gar nicht so schwierig, ne?
Nee.
Wir sind in einer Zukunft, also es geht um eine futuristische Gesellschaft, wo einige Menschen von Geburt an zu Soldaten ausgewählt und ausgebildet werden. Und zwar von der unmenschlichen Sorte. Also wir sehen da nämlich auch eben in dieser von Guess eben angesprochenen Trainingsmontage das übliche Ding, irgendwelche Pappaufsteller ploppen hoch und dann ist das halt entweder irgendein Terrorist oder irgendein Zivilist und dann schießt man drauf oder nicht. Und der Clou ist aber, dass hier alles umgemacht werden soll, was da aufpoppt, auch wenn es eben Zivilisten sind. Und vor allem der da halt am hemmungslosesten ist, tritt dann eben als erfolgreichster Typ hervor und das ist natürlich die Figur von Kurt Russell.
Das ist meine Lieblingsszene schon komplett, bist du fast schon zu weit nach vorne gesprungen bei der Zusammenfassung.
Nämlich?
Naja, der Film setzt ja viel früher an. Der Film setzt ja schon im Säuglingszeitalter an.
Ja, okay.
Weil nämlich, die werden nämlich gezüchtet sozusagen.
Ja, das meine ich ja. Ne, die werden ausgewählt. Also
ja, die werden ausgewählt unter den Babys, die am aggressivsten und lautesten schreien. Ja. Weißt du, die so wirken, als wenn die, also so die anstrengendsten Babys, weißt du, wo du sagst, so, Alter, nee, ich hatte wirklich nicht so ein Glück mit meinem Baby. So, wir haben nur schlaflose Nächte. Das sind diejenigen, die hier rausgepickt werden, wo es heißt, alles klar, das sind unsere zukünftigen Söldner. Und die nimmt man sich dann und zieht sie auf.
Ja, und dann werden die ja auch in sehr jungen Jahren aufeinander losgelassen und der halt dem anderen am härtesten aufs Maul haut, der wird dann der weiter ausgebildet. Ja. Deswegen ist wirklich schon, also das Unmenschliche, das ist schon ernst gemeint, das sind halt wirklich die asozialsten, so die kommen weiter, weil es natürlich darum geht, eben in Konfliktsituationen dann möglichst wenig Hemmungen zu zeigen.
Ja.
Ja, und so wird eben Kurt Russell in der Figur Todd 3465.
Oh, ich habe mir hier 3485 notiert. Nicht, dass wir hier von zwei verschiedenen Charakteren reden.
Um Gottes Willen. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall mal gleich mal verifizieren. Weil
vielleicht hast du recht.
Hat er ja aufs Gesicht tätowiert. Ne?
Irgendwo ist ein Zahlendreher drin.
Ja, ich glaube, die Zahl, das ist ja sowieso auch das Geburtsdatum von Paul W. Anderson, ne?
Ach so, 3. April 85 oder was?
65 eben, weil ich glaube, mit 85 kommst du nicht hin.
Stimmt.
Ja, ja, genau. 3, 4, 6, 5.
Ja, okay. Dann habe ich den Zahlendreher. Ja, mit dem Geburtsdatum hast du recht, dann wird es wohl die 6 sein.
Ja. Ja, und der ist, also seine Ausbildung und seinen Werdegang sehen wir hier im Schnelldurchlauf. Und die eigentliche Handlung steigt nämlich jetzt an einem Punkt ein, wo diese Generation an Soldaten eigentlich überholt ist, weil es eine neue Art Supersoldat gibt. Das sind halt übelst hochgezüchtete und hochgespritzte Typen, die halt natürlich noch krasser sind als die Generation, aus der Todd hervorgegangen ist.
Mhm.
Und diese.
Hier gibt es ja auch die Theorie, ob das eventuell Replikanten sein könnten.
Mhm. Na, und die Truppe, die wird von Jason Isaacs Figur eingeführt und vorgestellt. Und so werden dann die alten Soldaten erstmal gegen diese neuen getestet. Die müssen dann gegeneinander antreten und dann wird halt in jeder Disziplin stellen wir fest, okay, die neue Generation ist einfach um Längen krasser. Und da dann bei dieser Konfrontation die meisten von den alten Soldaten getötet werden, wird auch bei Todd davon ausgegangen, dass er dabei draufgegangen ist. Und so wird sein Körper dann mit allen anderen toten Soldaten auf so einem Kolonialplaneten zurückgelassen. Also die fliegen da drüber und schmeißen die runter.
Hm.
Und dort unten wacht er nach einer Weile wieder auf. Und ist jetzt eben an einem Ort, wo Menschen, andere Menschen eigentlich sehr friedlich leben. Jetzt ist er aber halt dieser komplett konditionierte Soldat, der natürlich erstmal eher auf alles losgeht und jetzt geht's darum, dass er sich da so ein bisschen einfinden muss. Die Leute nehmen ihn auf und versuchen ihn halt irgendwie wieder Richtung normalen Mensch zu kriegen. Und natürlich wird jetzt auch diese neue Heimat dann bedroht. Natürlich von der Truppe, die wir vorhin als Gegner etabliert bekommen haben. Und so muss er helfen, seine neue Heimat zu verteidigen. Ja. Neben eben Jason Isaacs haben wir Gary Busey, hast du auch schon angesagt. Dann Connie Nielsen ist hier so der weibliche Counterpart. Oder die ist dann eben, ja, Love Interest wäre ein bisschen viel gesagt, weil eigentlich hat sie ja einen Mann in Form von Sean Pertwee.
Ja, Alfred aus Gotham natürlich.
Ja. Ja, und den hatten wir den nicht auch in einem anderen Sci-Fi-Ding?
Wir hatten
den
bei Event Horizon.
Event Horizon, genau. Da war doch auch Jason Isaacs, oder nicht?
Ja, die waren beide da. Ja, Jason Isaacs und Sean Pertwee haben beide bei Event Horizon auch mitgespielt.
Ja, Michael Chiklis taucht noch auf.
Ja, Mann.
Und der Antagonist, also halt der Elite-Soldat in dieser Elite-Soldatentruppe, der dann natürlich so den Gegner darstellt, Kane, wird von Jason Scott Lee gespielt.
Kennt man schon auch in den 90ern so als Action-Fan. Also gerade ja, so, wenn man Dragon und so gesehen hat, hat man Jason Scott Lee schon gesehen.
Ja. Spielt jetzt auch im neuen Lilo und Stitch mit, ne? Diese Real-Life-Fassung von Lilo und Stitch, die nächstes Jahr kommen soll.
Hat sich auch immer wieder blicken lassen. So bei Mulan war er, glaube ich, dabei, bei der Realverfilmung und
ja,
so.
Ja, genau. Mhm. Ja, ja, weil der ist schon fit.
Ja, ja, ist er immer noch.
Und haben sie clever gelöst, ne? Weil der ist ja eigentlich deutlich kleiner. Auch als Isaacs und Co. und so und hier wahrscheinlich schön mit Applebox und sonstigen Einstellungstricks.
Ja.
Haben sie echt gut hinbekommen, dass der sehr viel größer wirkt, als er ist.
Das stimmt, ja. Der wirkt schon recht bedrohlich.
Hm. Ja, ja, der hat natürlich, also diese neue Soldatengeneration, die ist halt echt so auf Terminator-Niveau.
Voll, ja.
So, den kannst du das halbe Gesicht abreißen und die machen halt trotzdem weiter.
Wobei ja so, Schweigsamkeit angeht und das Stoische, kommt der Todd 3465 auf jeden Fall den Terminator auch sehr nahe.
So, ja, ja.
So richtig Emotionen zeigt er auch nicht.
Die haben es doch irgendwo in den Trailer Effects haben sie geschrieben, ne, dass er die meiste Zeit stumm ist. 85% seiner Screentime ist er stumm. Und insgesamt bringt er es auf 104 Wörter.
Das ist nicht viel. Hm.
Das ist, glaube ich, wirklich, der Terminator hat mehr gesprochen, ne?
Ja, der sollte keinen Podcast machen, das wäre nicht so unterhaltsam.
Nee, also Todd lieber nicht als Gast.
Ja.
Ja, und natürlich, wie die meisten Filme von Paul Anderson, hat auch dieser drunter gelitten, dass das Studio andere Vorstellungen hatte, dass das mit dem Budget so eine Sache war und Drehorte und, und. Und er hätte halt gerne echte Sets gehabt.
Mhm.
Und ich finde, das ist halt schon was, was dem Film echt nicht gut tut, dass in dem Moment, wo die auf diesem Planeten sind und schon auch die Montagen davor und so, man sieht halt einfach, dass das Studio ist, so, ich finde die Welt, es ist halt nicht wie bei Blade Runner, weißt du, dass du sofort irgendwie in diese Welt geschmissen wirst und du hast ein Gefühl dafür, sondern du wirst ja halt von einer Studiokulisse in die nächste geballert und es wirkt halt, also ich finde, in den 80ern haben Filme so gewirkt, die so ein Thema behandelt haben. Das ist einfach auch nicht mehr zeitgemäß, ey, für 98. Das hätte halt echt, ja gut, aber ne, wenn du das Ding entwickelst und willst da mit echten Sets, also stellst dir das alles mit echten Sets vor und dann kommt aber so eine Auflage, dann bricht natürlich viel zusammen. Weil wenn du die Welt glaubwürdig erzählt bekommst, dann wäre das unter Umständen richtig cool.
Ja.
Aber so ist es halt auch super schnell, super campy. Weil das finde ich schon, das steht irgendwie für mich so riesenfett über diesem Film. Das hat für mich schon auch immer wieder unterhaltsame Momente zur Folge gehabt, aber halt eher so, dass ich mich drüber lustig machen konnte.
Unfreiwilliger Natur.
Ja, ja. Ja, ja. Weil es halt wirklich campy ist, aber das schon echt oft und viel und das hat es für mich recht erträglich gemacht tatsächlich. Mhm. Also ich bin da besser durchgekommen, als ich dann am Anfang gedacht hätte. Als ich gesehen habe, wie das alles aussieht und so, weil das ist ja schon wild.
Mir geht's ganz ähnlich, tatsächlich.
Ach, okay.
Weil das ist natürlich unterm Strich jetzt kein Megafilm.
Nee.
Aber diese stoisch schweigsame Art von Kurt Russell und wie er dann so langsam auftaucht, wobei er ja nicht wirklich menschliche Züge am Ende des Films hat, aber halt immer noch so diesen stoischen Gesichtsausdruck hat, aber dann so ein paar Gesten oder Sachen macht, die halt irgendwie, die ihn halt von den Antagonisten unterscheiden, drücken wir es mal so aus. Also es ist schon unterm Strich so stumpfes Macho-Kino, weißt du, der 90er Jahre.
Ja, aber hey, ich finde,
aber
also wenn man jetzt mal außer Acht lässt, eben wie das halt alles aussieht und so, ich finde, dass der ja nonverbal hier manche Dinge besser spielt als andere Filme, wo er die ganze Zeit spricht.
Okay.
Ich will jetzt nicht sagen, dass das seine beste Rolle ist, aber ich finde eben, dass der hier halt dass der hier nonverbal ein paar Sachen macht, die ich echt krass finde. Mhm.
Naja, das sorgte bei mir eher so, also viele schauspielerische Momente von ihm und auch von den anderen Leuten oder bestimmte Inszenierungen sorgt bei mir eher für diese unfreiwillige Komik, dass ich gesagt habe, okay, das ist irgendwie süß, wie die gerade diesen heroischen Moment irgendwie darstellen. Und
ja, aber das ist halt die Inszenierung.
Das ist schon eher campy, als ja, wie du meinst, also dieses Campy hat schon eher überwogen, als dass ich gesagt habe, es spielt da jetzt krass.
Ist also auch so, passt, aber man muss ja ich finde, man muss halt echt differenzieren zwischen wie er das spielt und wie es inszeniert ist. Mhm.
Weil, ja, hast du da Beispiele für Momente, wo du sagst, so, das war krass?
Naja, das ist schwierig jetzt zu platzieren, weil er eben über weite Strecken nonverbal spielt. Ja. Also ist er quasi fast immer stumm. Eben. Aber eben aber trotzdem welche, erzählt welche er halt.
Die Oscar-Szene gewesen?
Ja, die kann ich dir so nicht rauspicken, nee.
Okay.
Aber ich fand das erstaunlich gut, wie er das gespielt hat. Also gerade mit diesen Einschränkungen, dass du quasi nichts verbal kommunizieren kannst und so.
Also
weißt du, vor allem auch so dieses, wie das dann langsam bröckelt, dieses Konditionierte, ne, was bei ihm immer reinkickt, wenn irgendwie halt plötzlich einer dasteht oder so, ist ja immer sofort, kicken diese Instinkte rein. Und wie das dann so langsam bröckelt und wie er dann das auch für sich realisiert, so, das finde ich, spielt er gut.
Das ist da. Aber das sorgte für mich eher für diese Campy-Momente, dass ich gesehen habe, okay, jetzt zeigt er halt doch ein Gefühl, weil er irgendwie diesen Jungen sieht, weißt du, und denkt so, okay, der ist ja doch ganz nett. Und
ja,
so,
aber wie das eben, wie es dann inszeniert ist.
Und dann die Kamera also auf ihn und dann die
genau,
Kamera wieder auf den Jungen.
Mit diesen Hin- und Her-Schwenks und Pathos-Mucke drunter und so. Ja, ich habe da zum Teil auch laut aufgelacht, Alter, weil es wirklich übelst campy ist.
Ja,
aber
es ist.
Es ist dadurch an manchen Stellen schon echt auch unterhaltsam, finde ich.
Ja, das sorgt natürlich für die Unterhaltsamkeit, ohne Frage. Definitiv. Ist das so krass? Ich meine, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber bei den Trivia Facts stand doch drin, dass Kurt Russell ja die Studios verklagen wollte. Aufgrund einer allergischen Reaktion sieht man nämlich manchmal diese Gesichtstätowierung wohl immer noch bei bestimmten Licht oder so, oder wenn man genau hinguckt in seinem Gesicht, dass man die nicht komplett weggekriegt hat im Laufe der Jahre, Alter. Das ist ja richtig ein Albtraum, ey.
Das ist richtig krass, ja.
Alter.
Ja, hart.
Wirklich hart.
Also ich habe mal einmal so einen Sonnenbrand geholt auf der Schulter beim Splash. Den sehe ich heute noch, Alter. Wenn ich dann an der Stelle wieder irgendwie Sonne abkrieg, so, dann ist das immer noch da. Also
krass.
Du kannst dir schon Sachen so in die Haut brennen, dass das echt lange sichtbar ist.
Permanent Marking.
Mhm.
Ja, auf jeden Fall. Aber er hat sich ins Zeug gelegt für die Rolle. Also er hat dann, die haben auch die Dreharbeiten extra verschoben, so, weil er halt irgendwie noch ein Trainingsprogramm durchlaufen hat und sich nicht irgendwelche Pillen reinschmeißen wollte, weißt du, sondern halt selber irgendwie antrainieren, dass er fit ist für die Rolle.
Ja, er wollte sich nicht spritzen, eben. Und
wollte sich nicht spritzen, ja.
Das hat gedauert, klar. Aber der, Alter, ist der fit, ey.
Ja, er war definitiv fit und hat sich da gut antrainiert und hat sich dann am Anfang des Films, in den ersten Wochen, dass er über so ein Fake-Gemüse irgendwie am Set ist er gestolpert und hat sich den Fuß dann gebrochen.
Mhm.
Und dann musste trotzdem alles um ihn so ein bisschen rumbauen und die Szenen, wo er halt rennt, musste dann auf Ende des Drehs irgendwie verschieben und so.
Ja,
schon auch geil, Alter. Du trainierst da monatelang, Alter, bist in der Form deines Lebens und dann stolperst du über so einen Salatkopf, Alter, und brichst dir den Fuß. Was für ein Scheiß, Alter.
Ja.
Der Super Soldier.
Ja, ein Russen hätte das nicht davon abgehalten, hier die volle Leistung zu bringen.
Ja, da muss ich echt das dran denken. Das haben wir doch heute. Haben wir doch gleich noch mit Kurt Russell mit dem Fuß. Ja.
Tja.
Aber der Junge hat sich das fürstlich entlohnen lassen, denn er hat 20 Millionen Paycheck bekommen und für die 20 Millionen kann man sich schon mal auch ein bisschen reinhängen.
Alter, für 98, ne? Da siehst du mal, was der für eine Nummer ist. Also,
ja, auf jeden Fall.
Das ist schon. Ich meine, das hieß es ja irgendwie bei Christopher Nolan, dass er das irgendwie für Oppenheimer bekommen hat oder so. Ne? Also, weil das sind Gagen, das ist schon ziemlich so an der Obergrenze von dem, was sonst so bezahlt wird. Ey, das ist krass.
Voll, ja. Aber führte auch dazu, dass es eins der größten finanziellen Desaster der 90er Jahre war, weil das Budget war nicht gerade klein mit 60 Millionen.
Mhm.
Und die 14,5 Millionen, die eingespielt hat, haben noch nicht mal für den Paycheck von Russell gereicht. Also, nicht mal der war gedeckt damit.
Ja.
War ein ziemlicher Flop, weil wenn das jetzt ein Hit geworden wäre, dann hatten sie wohl schon im Köcher eventuell dann Sequel zu drehen und da das Franchise weiter auszubauen. Aber daraus ist nichts geworden und es ist nicht zum Franchise gekommen.
Ja, ach siehst du, ich wollte noch gucken, wie das bei Herrn Anderson drumrum war, weil der hat ja nachgewiesenermaßen dann trotzdem weiter Filme gemacht. Klar, 97 war Event Horizon, da kann ich mich aber gerade auch nicht erinnern, ob der finanziell erfolgreich war, müssten wir eigentlich wissen.
Wenn ich mich nicht täusche, war das wahrscheinlich sein erfolgreichster Film. Vielleicht noch, wenn Resident Evil ein Flop war.
Ja, also ich gucke gerade, der erste Resident Evil kam dann 2002 und der hat aus 33 Millionen 103 gemacht.
Das ist schon okay.
Das ist auf jeden Fall ein Erfolg.
Da hat er sich ein bisschen rehabilitiert.
Ja, und dann kam 2004 halt auch gleich Alien vs. Predator. Und der wiederum hat aus 60 Millionen 177 gemacht. Ja, also die funktionieren schon, die Filme. So gesehen darf der natürlich weitermachen. Und er hat auch tatsächlich jetzt nach Monster Hunter 2020 hat der schon wieder zwei neue Projekte in der Pre-Production. The House of the Dead und In the Lost Lands.
In the Lost Lands, also.
Das ist aber nicht, die wollen ja, ich habe irgendwann mal gelesen, dass die so eine Serienadaption zu Land of the Lost wieder machen wollen. Nicht, dass das ist. Nee, es ist nicht. Aber zur Abwechslung mal ein Film mit Mila Jovovich von ihm.
Mensch.
Und Dave Bautista, na dann. Naja, also die scheinen schon auch schon in der Pre-Production recht weit zu sein. Und House of the Dead, Alter, ja. Okay, naja, er ist jetzt eh nicht bei uns ganz hoch im Kurs, ne? Was so sein Schaffen angeht. Ist jetzt nicht so, als würden wir da immer riesig drauf hinfiebern, wenn es heißt, der nächste Paul W.S. Anderson-Film kommt ins Kino.
Nicht wirklich, ne?
Nee.
Nicht wirklich.
Okay, aber wir waren hier anscheinend beide ganz gut unterhalten.
Ja, das ja, so doch. Ganz gut unterhalten trifft schon. Also, so, da kickt natürlich so ein bisschen mein 80er, 90er-Gen rein. So, wenn ich den damals gesehen hätte, hätte ich ihn auch nicht schlecht gefunden.
Mhm.
Insofern, man kann den schon machen.
Okay.
Ja. Schon interessant. Ich habe mir gerade mal geguckt, so hat man nach Supportern sortiert in unserer Tabelle.
Mhm.
Dann ist der dritte halt aus Stefan Range hat, weil der jetzt hier, ich hatte das Gefühl, dass mit Soldier hat er schon einen sehr ungewöhnlichen Film für seine Vita reingeworfen. Weil der hat schon große Filme wie Das Omen und so reingeschmissen. Der Clue ist von Dennis, weißt du? Aber dann kam auch wieder Die Katze oder Der Mann mit zwei Gehirnen oder La Notte ist von ihm, Feld der Träume.
Mhm.
Zuletzt auch Jagd auf Roter Oktober, also schon größere Filme. All the Jazz kam auch von Dennis den Dritten. Und jetzt halt irgendwie mit Soldier, so ein B-Film aus den 90ern, ist schon, irgendwie mag ich seine Filmauswahl, der ist schon,
ja, ist speziell.
Schon ganz lustig, der Dennis, ja.
Ja, sehr cool. Und es ist auch wieder einer von diesen Filmen. Also auch wenn ich den nicht gut fand, bin ich irgendwie froh, den gesehen zu haben.
Ja, ja. Ich dachte mir schon, dass du hier gut durchkommst. Also es hat so ein bisschen was von Pitch Black, weil Pitch Black war ja auch so ein nicht wirklich guter Sci-Fi-Film. Aber man kommt irgendwie durch, aber ich glaube, dem fandst du schwächer als... Ich hatte das Gefühl, dass du hier besser durchkommen wirst als bei Pitch Black, weil konnte ich wiederum mehr abgewinnen.
Pitch Black, da ging es ja leider schon hart los mit diesem Color Grading, was ja, einfach gut, aus heutiger aus Hölle, Sicht echt schwierig ist. Und da ist der zum Glück noch nicht. Also,
nee. Aber so mit den Dialogen und, weißt du, und die Inszenierung ist schon auch schon sehr campy. Also.
Voll. Ja, ja, der Film ist schon wahnsinnig so eine campy. Auf jeden Fall, Alter, das sage ich ja, steht ganz groß drüber.
Ja gut, dann lösen wir auf und nennen die anderen Punkte, oder? Mhm. 99 Minuten geht der Spaß, ist auch noch Rated R.
Ja.
Und einen Metascore gibt's nicht, aber dafür eine IMDb-Wertung von 6,0 und Letterboxd 2,8 für Star Force Soldier, wie er hier in Deutschland heißt.
Mhm.
Ich habe eine 6,5 rausgeleiert.
Oh, wow. Okay. Shit, zwei Miese für mich. Ich bin bei 5.
5 bei dir. Mhm. Okay. Das geht ja hin und her hier.
Das ist ja verrückt.
Verrückt, ja. Wahrscheinlich nicht der beste Durchschnitt, den er für seine Filme gekriegt hat, aber soll ja auch kein Ziel sein. Ist ja auch kein Wettbewerb hier.
Nö.
Aber nochmal Grüße an Dennis.
Nö. So, jetzt ich wieder?
Ja.
Dann bringe ich schon wieder ein Los.
Na jetzt aber, jetzt gehst du aber voran, Alter. Jetzt,
bam, bam, bam. Ja, damit ist dann auch nur noch eins übrig.
Krasser Typ.
Und dieses hier stammt von Andy.
Mhm.
Und auf Englisch heißt er Mr. Frost aus dem Jahr 1990, auf Deutsch der teuflische Mr. Frost. Natürlich musste man hier was hinzufügen, weil Mr. Frost alleine hätte es nicht getan. Hast du von dem Film schon was mitbekommen?
Mitbekommen, ja. Ich weiß, dass es den gibt, aber gesehen habe ich ihn nicht.
Okay, ich wusste nicht, dass es den gibt.
Mhm.
War insofern schon echt sehr interessiert, was hier geht und warum Andi wollte, dass wir den gucken oder dass ich den gucke.
Andi hat ja zuletzt mit Hunter x Hunter ja schon einen kleinen Treffer bei dir gelandet hier mit seinem aktuellen.
Ja, auf jeden Fall. Und auch da, ne, das sind jetzt auch nicht so die offensichtlichsten Filme, die er aufträgt. Also finde ich schon auch ganz cool, dass da mal so ein bisschen B-Ware oder halt speziellere Sachen dabei sind oder halt eben Sachen, auf die man so nicht sofort gekommen wäre.
Ja.
Insofern fand ich das cool, weil zumindest mal den Typ, der hier die Hauptrolle spielt, ist schon jemand, den ich mir echt gerne angucke. Und insofern habe ich mich gefreut, auch diesen Film zu gucken. Regie, der Franzose Philippe Sebon. 19 Credits und eigentlich primär Sachen in Frankreich gemacht. Geschrieben haben das Brad Lynch und Philippe Sebon selbst. Und als Adaptation-Autoren haben wir noch Derry Hall und Louise Vincent gelistet. Und es ist eigentlich ein bisschen eine Mystery-Geschichte, die leider relativ früh im Film so aufgemacht wird, dass eigentlich klar ist, was Phase ist. Und dann geht's, finde ich, eigentlich nur noch drum herauszufinden, wie das Ding ausgeht.
Mhm.
Der Film steigt damit ein, dass ein Polizist zu einem Anwesen kommt. Sehr große Butze mit riesen Garten drumherum und eben ein richtiges Anwesen. Und dort läuft er in den Garten rein und da ist dann auch so ein angrenzender, was Waldähnliches. Und da sehen wir gerade Mr. Frost, gespielt von Jeff Goldblum, wie er mit der Schaufel zugange ist.
Mysteriös.
Ja. Gar nicht so mysteriös, weil die beiden gehen rein in die Küche, setzen sich hin und der Polizist sagt, dass hier Leute umgekommen sind, ob er irgendwas davon weiß. Und dann sagt er, ja klar, ich habe die umgebracht und ich habe gerade die letzte vergraben, als sie gekommen sind.
Ach so.
Ja, deswegen macht er da gar kein großes Mysterium drum, sondern sagt eigentlich gerade, dass er da für den Tod von den Menschen verantwortlich ist. Dann kommen Polizei und Riesengedöns und natürlich werden die alle ausgegraben und das sind dann irgendwie 24 oder 25 Leute mit dem letzten, die da umgebracht wurden.
Hm.
Und so wie es aussieht, ist Mr. Frost für den Tod von allen verantwortlich und es geht, aus den Leichen geht wohl auch hervor, aus der Optik derer, dass die wohl auch hart gefoltert wurden vor ihrem Tod. Und dass sie halt echt nicht gerade schön umgekommen sind. Ja, jetzt sehen wir, wie Mr. Frost abgeführt wird. Und dann gibt es einen Zeitsprung von 2 Jahren. Wir erfahren, dass er zwischenzeitlich eben eingeliefert war und jetzt aber in eine andere Anstalt kommt. Und das scheint auch in Europa zu sein und ist eine super schöne Klinik. Und da gibt es jetzt eben wohl ein Team von Spezialisten, die sich weiter mit Mr. Frost und seiner Psyche befassen wollen. Bei den Polizisten sehen wir, dass eben diese 2 Jahre und seine Begegnungen mit Mr. Frost irgendwie nicht so gut getan haben, weil er halt mittlerweile der festen Überzeugung ist, dass Mr. Frost der Teufel ist. Der deutsche Titel gibt ihm dahingehend auf jeden Fall recht. Ist halt auch wieder so wenig dezent, ey. Naja, jedenfalls marschiert er dann zu dieser Klinik oder reist dahin, um denen zu sagen, was er denkt, nämlich, dass er Mr. Frost für den Teufel hält. Und das ist halt auch schon wieder so ein Ding, Alter. Der fährt da extra hin, will mit dem Chef reden, hält den halt so irgendwie auf dem Flur, hält er den an, sagt so, sie sind doch hier, ist doch Doktor so und so, ich muss ihm dringend was sagen. Und dann sagt der, ja, ich habe aber eigentlich keine Zeit für sowas. Und redet und redet und redet, steigt aber damit ein, dass er keine Zeit hat. Und ich denke mir halt die ganze Zeit, in der Zeit hätte der dir schon längst gesagt, was sein Problem ist. Naja, jedenfalls sagt er ihm dann eben so, hey, das ist kein normaler Patient, das ist einfach der Teufel. Und der schmettert das natürlich ab, nimmt das nicht weiter ernst und so, obwohl er auch weiß, dass er damals der Polizist war, der den eben gefunden hat und auch eben für die Inhaftierung verantwortlich war. So, und dann gibt's aber immer wieder Hinweise, die darauf hindeuten. Und Mr. Frost ist dann nämlich auch, wird dann erstmal von dieser Belegschaft der Ärzte begrüßt. Die holen ihn in so einen Raum, wo sie sich alle aufreihen. Und dann guckt er sich so im Raum um und sagt, ich spreche nur mit ihr. So, das ist dann unsere weibliche Hauptfigur. Kathy Baker spielt Dr. Sarah Day. Und Kathy Baker, ich meine, die hat ja auch schon verdammt viel gemacht, ne, mit 115 Credits.
Ja.
Wir kennen die natürlich, also ich glaube, echt schwerpunktmäßig auch aus den 90ern, so mit Edward mit den Scherenhänden und so Cold Mountain und solche Filme. Also die hat schon auf jeden Fall eine ganze Menge gemacht und ist aber schauspielerisch, wie ich jetzt finde, also für mich war die noch nie die große Erfüllung. Mhm. Ja. Jedenfalls ist sie jetzt eben hier diese Ärztin, zu der Mr. Frost ein Vertrauen aufbaut und halt auch mit niemand anderem sprechen möchte. So, das heißt, sobald andere Menschen anwesend sind, ist der stumm. Sagt da einfach nichts. Und wenn er alleine ist mit Sarah Day, dann plaudert er aus dem Nähkästchen. Und auch da sagt er immer wieder, also er spricht's nie in Form von Teufel aus, aber er sagt halt immer sowas wie, ich bin der Prinz, I'm Darkness, I'm the Prince, I'm The One und Pure Evil und sonst was. Also er beschreibt die ganze Palette und sein Wunsch fortan ist es nämlich, Sarah Day davon zu überzeugen, dass er der Teufel ist. Und obwohl solche Dinge passieren, wie eben der Polizist kommt extra angereist, um das zu sagen, ich meine, das spricht sich rum, oder Mr. Frost hat an einer Stelle dann einen Ring von ihr in der Hand und guckt den dann so an und dann haben wir einen Umschnitt auf seinen Unterarm, der auch leider, glaube ich, sogar einen Achsensprung darstellt, aber auf jeden Fall auch ganz unglücklich vom Winkel her abgefilmt ist. So, das ist sowieso, die ganze Optik ist so krass Fernsehfilm. Und dann hast du da so das Close-up von seiner Hand und dann drückt er die so zusammen und dann schmilzt dieser Ring halt raus und tropft auf den Boden. Mhm. Und selbst da sagt dann Dr. Day noch, Mensch, das ist ihn aber auch ein Typ. Also. Und geht halt raus.
Der hält das für einen Zaubertrick, oder was?
Also alles, was da passiert, ist halt so offensichtlich ein Hinweis darauf, aber sie weigert sich halt, das anzuerkennen und ignoriert das bestmöglich. Und ach Gott, Alter, die Entwicklung von so vielen Dingen in dem Film, das ist alles so Panne. Vor allem, weil halt eben dieses Ding, er ist der Teufel, das ist nach spätestens 40 Minuten, ist das klar. Dann geht der Film aber noch über eine Stunde.
Ja, muss nicht schlecht sein, weil im Auftrag des Teufels fällt mir jetzt ein, da weiß man es ja auch, weißt du?
Ja, und aber jetzt ja geht es halt wirklich, den Rest des Films geht es nur noch drum, Sarah Day davon zu überzeugen.
Okay.
Dass Dr. Day, das ist so sein Ziel, dass sie ihm glaubt. So, und das heißt, dann manipuliert er halt immer wieder auch andere Patienten, die da rumrennen, und macht mit denen Dinge, wo halt offensichtlich ist, okay, der Typ muss irgendwie, irgendwas Übernatürliches ist da dran. Aber sie läuft da halt mit Scheuklappen durch die Gegend, damit wir halt dann noch eine Stunde Film haben. So, und das ja, ist halt wieder mal ein Beispiel dafür, dass die Figuren halt mörderdämlich verhalten, damit es zweckdienlich ist. Mhm. Und sowieso ist es jetzt auch dann die restliche Stunde über ist nicht so, dass das zunehmend interessanter wird oder dass du dir halt irgendwie denkst, ja, okay, geil, was unternimmt er jetzt noch, um sie irgendwie davon zu überzeugen, weil sie scheint ja wirklich also mit der Brechstange schwer vom Begriff zu sein. Und ja, also nicht nur, dass es der deutsche Titel irgendwie verrät, so ist es halt auch eben in der ersten halben, dreiviertel Stunde so offensichtlich. Und dann geht's aber wirklich nicht mehr um viel mehr, außer darum, sie zu überzeugen. Und das ist aber halt so weit entfernt von spannend oder interessant, dass ich mich die ganze Zeit frage, warum soll ich mir das angucken? Also Jeff Goldblum reißt mit seiner Performance noch ein bisschen was raus, weil das ist fast schon irgendwie auf den Leib geschrieben, ne? Weil er den natürlich genau so spielt. Also ich glaube, hier sehen wir vielleicht sogar das erste Mal, weil ich finde, bei The Fly war das noch nicht so. Aber hier sieht man dann definitiv auch den Jeff Goldblum, wie er halt danach gefühlt irgendwie alle Rollen angelegt hat.
Der Jurassic Park Jeff Goldblum.
Ja, wo er einfach in einer sehr suffisanten, souveränen Art seine Dialoge präsentiert. Und das halt eben auch immer mit diesem bisschen Schalk im Nacken und halt ja, auch mit schon, sehr viel Charme. So hat der für mich irgendwie danach alles gespielt. Also jede Rolle, die ich von ihm kenne, ist so, dass er halt eigentlich wie Jeff Goldblum spricht.
Und weil er den Interviews siehst oder bei Late Night Shows, dann wirkt er genauso wie, wie die Rollen, die er also verkörpert.
Deswegen, so, ich habe den eh jetzt noch nicht so wahnsinnig große Sachen spielen sehen. Und viele Leute sagen immer so, ja klar, Jeff Goldblum ist halt Jeff Goldblum, deswegen ist der hier schauspielerisch natürlich der Beste und so. Und ich bin irgendwie vom Punkt, dass es Jeff Goldblum hat für mich jetzt noch nichts gespielt, wo ich so Joaquin Phoenix-mäßig oder Daniel Day-Lewis-mäßig irgendwie sage, so, Alter, du erkennst ihn nicht wieder.
Hast du den Mann in dem gestreiften Pyjama gesehen?
Nee.
Das ist schauspielerisch auf jeden Fall sein Magnum Opus, wenn du mich
fragst. Ich fand den jetzt auch noch nie schlecht.
Nee, aber ist er nicht.
Das ist aber halt, der hat für mich noch nie ein davor, so eine spielt, Verwandlung hingelegt. Da steht
ein bisschen davor, weil er spielt
einen Typen
im KZ, so weißt du.
Okay.
Das ist eine andere Rolle.
Ja, jedenfalls ist halt so dieses suffisante, eloquente, charmante, wie er irgendwie eben sehr viele seiner Rollen spielt, das haben wir hier halt den ganzen Film über. Mhm. Ne, so ist es für, also er spielt das natürlich auch so, als wäre das halt alles für ihn ein großes Spiel. Gibt dann so ein, zwei Momente, wo er sich aufregt, weil sie ihm eben nicht glaubt. Warum auch immer das jetzt für ihn so diese Mission ist. Weil das
mit Flammen in seinen Augen.
Das haben sie hier leider auch so gelöst. Also du erkennst ihn halt daran, die haben das wahrscheinlich einfach mit zwei so Neonröhren gemacht. Er hat so wie so weiße Kreuze in den Pupillen.
Ah ja.
Und alle Leute, auf die er Einfluss nimmt, haben das dann halt auch. Also der Film macht gar kein Geheimnis um irgendwas. Hm. Und so gucke ich dann halt Kathy Baker zu, wie sie nicht nur in der Figur mörderblöd agiert, sondern das auch noch schlecht spielt. In Kombination mit dem schlimmsten Love Interest, der hier, also weil irgendwann bandelt die dann mit diesem Polizisten an. Und dieser Polizist Felix Stettweiler wird von Alan Bates gespielt. Und der hat ja auch schon große Rollen gespielt. Aber Alter, also das ist wirklich unterirdisch, was der hier macht. Und das ist aber, die Inszenierung hilft halt auch nicht dabei, weil du hast dann oft solche Momente von, also wie gesagt, stell dir das alles wie einen Fernsehfilm vor. Und dann hast du eben zwei, also er trifft dann zum Beispiel eben am Anfang da auf Mr. Frost und dann gucken sie sich erstmal an. Und dann hast du echt so westernmäßig so einen Shot auf die Augen, wo dann noch so ein bisschen rangefahren wird. Und dann wieder Shot auf die anderen Augen, auch ein bisschen rangefahren. Wieder ein Shot auf die, also diese Wechselschnitte zwischen den Blicken der jeweiligen Leute, das dann viel zu oft gemacht wird. So, das ist halt auch irgendwie für mich so ein Fernsehfilm-Trope,
okay,
was völlig überholt ist. Weißt du nicht, was ich meine?
Doch, ich weiß
nicht. Und das dann untermalt eben auch von so Musik, die dann so anzieht, weißt du, so, wo es dann total spannend sein soll, weil wir jetzt dauernd in die Augen gucken, so, what the fuck, Alter. Und jetzt, nur mit solchen cheesy Stilmitteln kommt der daher. Die Musik ist unterirdisch, Alter.
Krass. Aber willst du mal den Plot-Twist hören?
Da gibt keinen großen Plot-Twist hier.
Nee, aber ich habe einen Plot-Twist für dich.
Aha.
Anni hat ihn auf Letterboxd 2 Sterne gegeben.
Ja, geiler Typ.
Und er hat einen Text dazu geschrieben. Der Versuch dieses Films, das oben aus den 70ern in die 90er zu bringen, hat für mich nicht ganz funktioniert. Jeff Goldblum spielt hier als einziger sehr gut. Die anderen Schauspieler kommen hier eher wie ein TV-Filmcast rüber.
Naja.
Also vielleicht wollte er wissen, ob wir das anders sehen. Das ist ja auch ein legitimer Ansatz. Aber ist nicht so, dass Andi jetzt ein Fan von dem Film wäre.
Okay. Nee, aber also entspricht ja ziemlich genau dem, was ich gesagt habe.
Ja, insofern... Für Anni und Lee können wir hier auf jeden Fall die Einigungsklingel ertönen lassen. Also ihr findet den beide eh nicht scheiße.
Ja, Mann. Oh Gott, ey.
Okay.
Es gibt sogar ein alternatives Ende zu dem Film.
Mhm. Hast du das angeguckt?
Was die Sache noch ein bisschen, also noch offensichtlicher macht. Weil das kleines bisschen Mysterium, was dann am Ende bleibt, wird damit dann halt auch nochmal ausgehebelt. Alter. So, ich erwähne noch mal kurz die restlichen Rollen, weil wir haben dann in ganz kleinen Auftritten noch Jean-Pierre Cassel, Vincent Schiavelli und Roland Giraud, weil das ja eigentlich eine französische Produktion ist.
Mhm.
Ja, und das ist Mr. Frost. Das ist ja schön, ey, dass er uns den aufträgt, um zu überprüfen, ob wir den ähnlich scheiße finden. Das ist ja nett.
Naja, ich weiß nicht, ob das der Ansatz war, aber es hätte natürlich ein Ansatz sein können.
Guck mal, die Tagline ist auch schon der Hit, Alter. He hasn't spoken a word in 2 years. No one knows his identity. Officially, he doesn't exist. But 24 corpses do.
Ah ja.
Mann, Alter. Der teuflische Mr. Frost.
Ja. Ja, mit den Taglines hauen sie hier richtig auf die Kacke.
Ja, ja. Aber auch dieser Film ist rated
evil
R.
Evil by its proper name.
Mhm. Heute nur Rated R-Filme, Alter.
Ja, tatsächlich. Mein nächster ist auch Rated R.
Ja, bei Spacewalker glaube ich es nicht. Das habe ich mir gar nicht rausgeschrieben. Ich glaube nicht, dass der Rated R ist. Wäre dämlich.
Mhm.
Aber alles andere ist ja Rated R, ja.
Heute eher die Erwachsenensendung.
So, jetzt gibt's Punkte.
Mhm.
Auch dieser Film hat keinen Metascore. 5,9 auf IMDb, Letterboxd 3,1. Jetzt darfst du einen wilden Tipp raushauen.
Ja, ist kein gutes Haar in den Film gelassen, aber...
Ja, also ich meinte ja Jeff Goldblum, ne, der rettet dann schon die ein oder andere Situation und am Anfang hatte das für mich, glaube ich, auch noch einen gewissen Unterhaltungswert, weil ich halt einfach gelacht habe und dachte, das können die nicht ernst meinen, Alter, mit der Musik und diesen Einstellungen und dieser Ranfahrt auf die Augen und so.
Aber ist ja dann doch eher Cringe-Unterhaltung.
Ja, ja. Nein, also ich finde wirklich nahezu nichts an dem Film gut oder sehenswert oder so. Also,
so klingt das, ja.
Ja, ja.
Ich sag mal 2,5.
Auch hier, nah dran, bin bei 2.
Bei einer 2.
Da hat er das Fazit wahrscheinlich nochmal ein bisschen geholfen hier.
Mensch. Nee, ich war tatsächlich auch vorher bei 2,5. Hat mich nur nicht abgebracht von dem Fazit.
Mhm. Ja, der ist scheiße, Alter. Also wirklich.
Gut, dann ein Los, was ich zu Recht nicht mitgeguckt habe.
Ja, sei froh.
Ja, bin ich froh.
Also hätte mich auch wirklich gewundert, wenn du diesem Film hier viel mehr abgewinnen kannst. Sag mal, heute hast du, aber du haust so oft gegen das Mikro, Alter.
Ja, ich mache heute den Haken, ja, auf jeden Fall.
Ist der da so ein Spezialist?
Alter, ey, der hat da...
Wenn er nicht reinspricht, dann haut er dagegen.
Die haben bei Alessandro da aufgenommen, da hat er erstmal das Bild hinter der Couch hat er irgendwie geschafft, abzureißen, Alter, mit dem Gestikulieren, Alter.
Okay, wie geil. Das ist so ein Unruhiger.
Slapstick, Alter. Ja, klar ist der unruhig. Mhm. Der ist ja, wenn wir mit ihm aufgenommen haben, hat er auch immer ständig irgendwie ist irgendwo gegen die Lampe geknallt und so, weißt du noch?
Ja, stimmt. Mensch, was ist da los, Hakan? Ja. Man muss mit mehr Platz um sich rum aufnehmen.
Brauche.
Der ist wirklich, der ist ein Kandidat für so ein Ansteckmikro.
Der braucht ein Ansteckmikro, ja, definitiv.
Ja.
Hat sich auch komplett weggedreht von dem Mikrofon.
Ja,
das
war ja eh das Highlight, ja. Alter.
Der größte Albtraum für Lee.
Ja, also da würde ich mich dann wahrscheinlich am gewissen Punkt auch einfach weigern und halt sagen, so Leute, also wir stellen Mikros auf, damit da reingesprochen wird und Ja, oder du musst dich halt eben dann anpassen und dann halt andere Mikros kaufen, ne, wo du das halt trotzdem irgendwie mitkriegst, wenn da einer wild in der Gegend rumspricht.
Ja, ein Ansteckmikro wäre halt eine Methode. Da kann er sich hinreden, wo er will, und er redet trotzdem rein. Ja. Das wäre für seinen Fall wohl besser.
Tja.
Aber jetzt arbeitet der Lee sich hier durch die 10 Lose in Rekordzeit durch, Alter.
Ja, nächste Episode bin ich durch damit.
Krasser Typ. Ich meine, ich bringe ja jetzt auch bei der nächsten Support-Episode und bei der nächsten regulären Aufnahme.
Denk dran, ne? Ich habe da ein paar markiert. Also bei einigen musst du mir Bescheid sagen.
Ja, ich weiß Bescheid. Na gut, den einen, den du markiert hast, hast du ja schon längst gesehen. Vor mir.
Ja, das habe ich verbimmelt, weil da dachte ich noch, es wäre mein Los.
Ja, das war geil.
Ja.
Falls ich mitgucken wollen würde, der kommt nächste Mal. Wo ich gesagt habe, was?
Ich bringe jetzt deinen Lustfilm, Alter. Muss dich beeilen.
Claimed. Ich so, okay, was zur Hölle? Nee, ich sag dir Bescheid.
Ja.
Du kannst ja dann...
Ich habe mir halt den Director's Cut, glaube ich, erstmalig angeguckt von Walk the Line.
Ja, ja, werde ich auch mal. Wir haben mal knapp 825 Lose drin. Da siehst du mal, wie schnell auch die Sonderziehungen hier abgehakt werden. Und dann können wir schon die nächsten ziehen.
Ja.
Ich meine, rein theoretisch musst du ja auch nicht auf mich warten, wenn du willst. Kannst du ja schon die nächsten 10 ziehen. Ja,
mache ich auch nicht.
Ja.
So weit kommt's noch hier.
Also wenn du deine durch hast, ziehst du dann wieder eine 10er-Ziehung.
Ja, ja, das dem, können wir. Mit denen bin ich dann auch durch, bevor du deine ersten 10 durch hast.
Vielleicht bist du mit so. Der kompletten Lostopf durch, bevor ich überhaupt meine 10 durch habe.
Das ist das nächste Ziel, Alter.
Das wäre ein krasser Move, Alter.
Ja. Nein, aber ich wäre, also vielleicht picke ich mir auch so erstmal welche raus, aber ich sag dir dann immer Bescheid. Also wenn ich, das habe ich mir fest vorgenommen, wenn ich einen Film bringe, von dem ich weiß, dass er im Lostopf ist oder es recherchiert habe.
Ja, das sowieso.
Dann sage ich dir Bescheid.
Klar. Das sowieso, da habe ich auch einen Kandidaten demnächst. Aber unabhängig davon ist es tatsächlich so, wenn du mit deinen 10 durch bist, kannst du ja deine eigenen 10 nochmal ziehen.
Ja, klar.
Also das ist ja, da musst du ja nicht auf mich warten. Wenn ich jetzt noch 3 Monate länger brauche, hättest du ja in der Zeit schon irgendwie andere Lose gucken können. Das
ja,
ist ja
wie gesagt, mache ich auch.
Ja, das ist okay.
It's been established.
It's been established, okay. Sei dir gegönnt. Gut, ich mache mal weiter.
Ich muss ja einmal kurz gucken, weil ich bin hier immer noch auf der Soldiers-Seite und die ganze Zeit läuft hier irgendwie so ein wilder Trailer, von dem ich jetzt bin ich, das läuft hier die ganze Zeit durch und jetzt will ich wissen, was es ist, Alter.
Konzentrier dich, sonst verlierst du Punkte raten.
Aber wie zur Hölle kommt man dann jetzt zu dem Film, zu dem dazugehörigen Trailer? Also der Trailer, der hier läuft, wie komme ich zum Film, Alter?
Du guckst dir jetzt einen Trailer an, während ich hier meine Rezension bringen will,
der
oder was?
Der lief hier die ganze Zeit und das da.
Und jetzt so wird sie nochmal konzentriert und fokussiert angucken.
Nein,
ich, halt
ich will
jetzt
wissen,
Film
welcher Film das ist, weil da sind jetzt schon so viele Dinge passiert, wo ich die ganze Zeit so, Alter, ich muss das sehen.
Aber du musst doch sehen, welcher Film das ist. Da steht doch wohl irgendwas drunter oder drüber.
Nee, eben nicht. Und deswegen ärgert mich das ja gerade.
Ist es zufällig, wie soll man Dr. Mraczek ertränken? Oder das Ende der Wassermänner in Böhmen? Das ist der.
Ich glaube nicht. Mhm. Verdammte Axt. Ja, egal. Muss ich nachher recherchieren. Ich will das jetzt auf jeden Fall sehen, was hier die ganze Zeit lief. So, jetzt lasse ich diese Seite offen.
Ist tatsächlich keine schlechte Einleitung zu meinem Film, weil der Grund, warum ich diesen Film gesehen habe, ist sehr, sehr ungewöhnlich in Natur und passiert vielleicht alle Jubeljahre einmal bei mir. Denn ich habe in meinen Streaming-Services einen bestimmten Film gesucht, den ich sehen wollte. Mhm. Und habe geguckt, ob ich den irgendwo finde und in welcher Sprache ich den finde. Aber es war umsonst. Ich habe ihn nicht gefunden. Aber bei der Suche nach diesem Film bin ich auf einen anderen Film gestoßen, den ich mir sofort in diesem Moment dann angeguckt habe, spontan. Und okay. Ich gesagt habe, okay, das ist mal, ich hatte den nicht weiter auf dem Schirm, wusste nicht, worum es geht und habe ihn dann einfach angemacht und habe mir den reingezogen. Das ist schon ganz witzig. Und wie bei Emily the Criminal erwähnt, wir haben hier einen mitteljungen Filmemacher, der 2017 seinen ersten Langfilm gedreht hat, Die Wunde. Mit denen er so ein bisschen für Furore gesorgt hat. Ansonsten hat er nur Kurzfilme gemacht und so Serienfolgen, aber jetzt nichts Großes. Und das hier ist sein zweiter Langfilm, den er gedreht hat. Und auch er hat neben Regie auch das Drehbuch übernommen. John Trangove heißt der Herr. Und der hat 2023 den Film Manodrome rausgebracht, den ich mir jetzt angeguckt habe. Hast du schon mal was von Manodrome gehört?
Ich glaube nicht. Wie schreibt man das?
So wie Man und dann Odrome. So wie Videodrome.
Okay, nee.
Nur mit Man davor.
Nein.
Nichts von gehört?
Nope.
Okay. Dann erzähle ich dir die Story. Wir haben hier schon fast so ein Vorweihnachtsszenario, was ganz gut passt eigentlich zu der Zeit, die wir hier gerade haben. Insofern ist das ein gut gewählter Zeitpunkt, um diesen Film zu gucken. Und es ist kalt in New York. Und wir folgen Ralphie. Ralphie ist eher so ein einfach gestrickter Typ. Ist recht schweigsam, wirkt so ein bisschen prollig, hat immer so eine Bomberjacke an und so eine Goldkette drunter. fährt Uber, um sich Kohle zu verdienen und hat neuerdings für sich Fitness entdeckt. Und ist dann nach seinen Uber-Touren ist er immer wieder in so einem ranzigen Fitnessstudio. Seine Freundin ist hochschwanger gerade und Ralphie irrt etwas ziellos seiner Vaterrolle entgegen. Ralphie wird gespielt von Jesse Eisenberg. Den muss ich, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Und der hat direkt am Anfang, während der Uberfahrt, hat er hinten eine schwangere Person drin, die halt gerade ihr Baby stillt, und er guckt halt immer so in den Innenspiegel rein, in den Rückspiegel, und sie lässt sich dann halt von ihm, also sie sagt halt so, ja, halt das Auto an und so, Creep und so, und verlässt dann das Auto und will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Das ist übrigens Riley Keough, wo ich gesagt habe, Alter, ist das Riley Keough in dieser Rolle? Und die ist auch nie wieder zu sehen in dem Film. Die sollte nämlich ursprünglich die weibliche Hauptrolle seiner Freundin übernehmen, hat dann aber keine Zeit gehabt, ist aber als Produzentin hier in diesem Film gelistet, also hier den Film dafür produziert. Zurück zu Ralphie, so. Sein Dealer ist so ein Kumpel von ihm, auch so ein Jungscher, der ihn auch ab und zu mal so Turnschuhe und Sneaker besorgt, so, dachte ich auch so an dich. Hat seinen eigenen Sneaker-Dealer, aber kann sich das nicht immer leisten, mit seinem Uber-Geld auch immer alles zu bezahlen, was er ihm so anbietet. Bringt ihm auch ab und zu mal so Pillen vorbei, weißt du, die sich dann so einschmeißen kann, wenn er privat irgendwie feiern geht und so. Und der holt ihn eines Tages zu einer Verbindung, weil er zu ihm sagt, ey, Ralphie, ich glaube, du wärst da genau richtig, das würde dir gefallen und so, komm mal mit, ich stell dir mal ein paar Leute vor. Und dann kommt er zu so einer Truppe, die man, also ich persönlich würde sie definitiv als Incels bezeichnen, weil die verachten Frauen und leben ihr Machotum aus.
Wie würdest du die bezeichnen?
Als Incels.
Ach so.
Weil, du weißt, was diese Incel-Bewegung ist, oder? Ja. Weil die leben ihr Machotum aus und das Ganze hat schon fast so sektenähnliche Strukturen. Weil die Truppe besteht aus Dads, das sind so die Alteingesessenen, weißt du, so die Mentoren, und aus Brothers. Das sind so die Neuen, die so nachkommen. Und als Ralphie dazustößt zu dieser Truppe, hat er plötzlich etwas, wo er sich halt zugehörig und verstanden glaubt. Und in dieser Zeit, wo er mit dieser Truppe rumhängt und wo die dann in so eine Mall reinmarschieren, weißt du, und dann so ihre Maskulinität feiern und die Frauen eher so verachtend angucken, distanziert sich Ralphie dann parallel dazu immer mehr von seiner schwangeren Freundin. Der Oberleader dieser sektenähnlichen Incels wird gespielt von Adrian Brody. Der spielt Dad Dan. Der auch eher ruhig und verständnisvoll ist und auch nie irgendwie überreagiert und nie irgendwie einen Wutanfall kriegt oder so. Also du siehst an einer Stelle zum Beispiel, wie Ralphie in seinem Büro so rumschnüffelt, weißt du, und dann macht er so die Schublade auf und da ist eine Knarre drin und dann hebt er so die Knarre an. Und in dem Moment kommt halt irgendwie Dad Dan rein, weißt du, und er sagt so, gefällt sie dir und so weiter hin und her, willst du sie mitnehmen? Also das ist nur ein Schutzschild für Menschen und so weiter hin und her. Der sie abdrückt, ist immer der Mensch selbst. Also wenn du glaubst, du kannst damit was anfangen, dann nimm sie mit, so, kannst haben. Also ist immer in allem so ein Moment, wo andere wahrscheinlich ausrasten würden, ist er immer so der verständnisvolle Typ. Und auch das ist etwas, was Ralphie so nicht kennengelernt hat, weil er erwartet immer Konflikte und Stress.
Hat diese Gruppierung denn irgendeine Mission oder geht es dann nur darum, dass die sich halt stärker fühlen in der Gruppe und dann da ihre Männlichkeit ausleben können oder was?
Das geht eigentlich tatsächlich um das Letztere. Also die haben jetzt keine übergeordnete Mission, dass sie jetzt sagen, da wollen die jetzt hin oder das ist jetzt das große Ziel, sondern die haben sich einfach nur entschieden, dieses Leben zu führen und Frauen bringen Stress, also leben wir ein Leben ohne Frauen. Das ist der Plan.
Ach so, also Frauen, die wollen auch auf Frauen verzichten in ihrer Gruppe.
Ja, ja, da sind keine Frauen drin und die Männer, die da drin sind, haben eigentlich so das Thema hinter sich gelassen.
Ach so.
Das ist so der Punkt.
Ja gut, dann ist ja klar, dass das zum Konflikt führt mit seiner schwangeren Lady.
Eben, ja. Aber das ist nicht das Einzige, was damit reinspielt in seine Motivation oder beziehungsweise warum er sich da so zu Hause fühlt, weil du musst dir Ralphie vorstellen wie so ein Pulverfass. Der ist so ein bisschen so ein Joker-Taxi-Driver-Typ. Also er sitzt in seinem Uber und wirkt so, als wenn er jeden Moment explodieren könnte.
Ach so.
Und diese unterdrückte Wut hat auch etwas mit seiner Sexualität zu tun. Die ist nämlich nicht hundertprozentig klar.
Okay.
Und diese Lehre, halt Ralphie als tickende Zeitbombe zu inszenieren, ist halt als ziemlich coole Abwärtsspirale inszeniert, die mir halt gut gefallen hat. Was aber wiederum in so einem Film ist, wo ich das nur so sehe. Weil wenn ich mir die Zahlen angucke und sehe, wie dieser Film wegkommt, ich glaube, ich stehe schon wieder allein auf weiter Flur, dass ich das schon ganz cool fand, wie er das gespielt hat oder wie dieser Film inszeniert worden ist. Mhm. Weil der hat in manchen Momenten, das wird zwar ein bisschen inkonsequent durchgezogen durch den Film, aber der hat ein paar Mindfuck-Elemente. Also du siehst ihn zum Beispiel in diesem Uber stehen und er wartet auf seine Freundin, die gerade irgendwie shoppen ist. Und drüben auf der anderen Seite ist halt so ein Weihnachtsmann, weißt du, der da irgendwie mit seiner Glocke da vor diesem Kaufhaus langläuft und da so Werbung macht. Mhm. Und dann guckt Ralphie aus seinem Uber über, aus seinem Uber guckt er halt irgendwie rüber auf diese Straße und dieser Weihnachtsmann zeigt ihm halt so seinen Schwanz.
Okay.
Zieht halt so die Hose runter und zeigt ihm so seinen Schwanz, weißt du, und zieht dann die Hose wieder hoch und läuft dann ganz normal weiter.
Aha.
Und Ralphie will schon aussteigen, so weißt du, hin und her und will ihn fragen, so what the fuck und so hin und her und was soll das? In dem Moment kommt aber seine Freundin, weißt du, und sagt, ja, okay, lass gehen, die hatten das hier nicht und so hin und her und zieht ihn und dann ist er abgelenkt und dann fahren die los. Mhm. Und das sind so Momente, wo du dich als Zuschauer fragst, ist das gerade in seinem Kopf, was da passiert ist? Oder hat der Weihnachtsmann ihm gerade, warum auch immer, seinen Schwanz gezeigt, so weißt du?
Okay.
Oder hat das was mit dieser Sexualität zu tun oder mit diesen Sachen, die er sich einbildet? Und dann dachte ich so, okay, jetzt wird er so zu so einem Mindfuck-Ding, dass du nicht so richtig weißt, passiert das oder passiert das nicht? Und diese Inszenierung fand ich schon ganz geil. Dass das so vage gehalten wird, was letztendlich in seinem Kopf los ist oder was real passiert hat.
Mhm.
Und das macht Man of Rome schon zu einem sehenswerten Film. Jetzt auch hier wieder, jetzt nicht der Riesenfilm, weißt du, also ist jetzt nicht krass, aber schon so eine pessimistische Abwärtsspirale, die halt, wo es halt definitiv auch kein gutes Ende nehmen wird und das weiß man schon relativ früh im Film.
Mhm.
Und da bin ich auch immer großer Fan von. Und auch dieser Film ist in 95 Minuten erzählt und dafür, dass das hier so ein Blindwatch von mir gewesen ist, fand ich den dann doch ganz gut.
Mhm.
Viel mehr würde ich dazu jetzt auch nicht verlieren, weil das würde einem wahrscheinlich den Spaß an den Film nehmen, sondern guckt euch den selber an. Aber insgesamt kommt er nicht so gut weg in der Allgemeinheit. Unter den Leuten, die ich gesehen habe.
Mhm.
IMDb ist bei einer 4,7. Uff. Das ist schon ziemlich mau.
Okay, wow.
Metascore 48 und Letterboxd mit einer 2,7 ist auch eher verhalten unterwegs. Aber du wirst ja rausgehört haben, dass ich hier definitiv positiver bin als die Zahlen.
Ja, ich sag 7.
7,5.
Ach komm.
7,5 ist...
Alter, ja, weil vorhin habe ich 7,5 gesagt, dann warst du bei 7 und da klangst du so euphorisch und jetzt klangst du deutlich weniger euphorisch und deswegen dachte ich, mit 7 bin ich schon hoch aufgestellt. Jetzt kommt der so, Alter.
Vielleicht müssen wir meine Euphorie-Level müssen wir mal trainieren, sodass
ja,
das auf einer
ohne Scheiß,
Flatline ist.
Also, Mr. Inkonsequent hier.
Mr. Inkonsequent.
Das ist wirklich...
You don't like the Jabba?
7,5 für Manodrome.
Mhm.
Das ist wiederum ein Film, im Gegensatz zu Emily the Criminal, würde mich hier tatsächlich deine Meinung interessieren. Also und diejenigen, die nicht so gut fanden, auch da konnte ich nicht so richtig rausfinden, was die hier zu bemängeln hatten. Also wenn du dir bei Letterboxd so ein paar Rezensionen anhörst oder durchliest, dann sind das meistens so eher so eine scherzhafte Rezension, die dann irgendwie 3 Sterne geben oder 2 Sterne geben, aber du nicht weißt, was jetzt letztendlich der Punkt war, warum die denen 2 Sterne geben.
Mhm.
Weil da war dann meistens so ein One-Liner drin oder so ein Witz über Jesse Eisenberg oder über seine unterdrückte Sexualität oder von wegen irgendwelche Vergleiche so. Der englische Patient für Incels oder so, irgendwie sowas, weißt du. Also.
Ja gut, vielleicht ist ja gerade das mit diesem Sexualitätsthema, vielleicht gehen die da halt ein bisschen zu stumpf mit um, dass das irgendwie ein paar Leute doof finden.
Vielleicht ist denn das zu plakativ, ja, definitiv.
Also weil ich habe auch neulich bei einem Film, den ich sehr gut fand, dann dachte ich eben auch so, Alter, was kann man in diesem Film nicht gut finden? Bin auf Letterboxd und lese da plötzlich Sachen, wo ich mir denke so, Alter, was? Wie zur Hölle kommt ihr darauf, das an diesem Film zu kritisieren? Darum geht's doch überhaupt nicht. Also so, hä?
Aber gerade so was zeitgemäße Themen angeht, da springen die ja gerne rauf.
Ja,
wie
eben.
So, wie
also
so
du hast halt
rauf,
sofort
ja.
jemanden sofort von Karten gepisst und dann geht's los. Ey.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Auch wenn du gar keine Absichten in die Richtung hast und so. Und eben, so wenn dann halt solche Geschichten wie Sexualität mit reinkommen oder eben natürlich auch der Umgang mit Frauen.
Mhm.
Logischerweise, großes Thema. Ich finde, das muss man halt schon auch immer vom Film abhängig machen und ob der Film überhaupt irgendwas in die Richtung erzählen will. Das hatten wir ja auch bei Blink Twice, ne? So ist ein geiler Film, aber wenn du hingehst und diese Message, die der auch beinhaltet, wenn du die richtig auseinander nimmst, da könnte man sich schon auch an dem einen oder anderen Ding aufhängen.
Ja.
Und zum Glück haben das bei dem Film, glaube ich, aber nicht viele gemacht.
Das ist aber auch eine Frage von Priorität. Also für mich ist es wichtiger, dass der Film funktioniert und dass der mir Spaß macht, so, weißt du?
Ist auch so. Und
ob
vor allem,
die Botschaft jetzt moralisch fragwürdig ist, also
meine. Naja, ob der Film überhaupt den Anspruch hat, diese Botschaft auch ernst gemeint zu transportieren, weißt du, oder ob das halt Mittel zum Zweck ist.
Naja, klar, muss man dann auch sehen.
Ja.
Aber du hast, also jeder, der sich diesen Film anguckt, zieht sich ja dann selbst für sich raus, so was er gut findet oder was er daran mag oder was er nicht mag.
Hm.
Ja.
Na gut, jetzt haben wir noch ein Projekt, das ist weit entfernt von Gute Laune Kino.
Ja.
Und Kino sowieso nicht, weil war ein Fernsehfilm.
Mhm.
Und das erste Los unseres neuen Auftragssupporters, oder der erste Auftrag so rum unseres neuen Auftragssupporters, Tintifax.
Richtig, das ist ein Einstand.
Ja. Und wir müssen raten, wie es heißt, haben wir schon gesagt, Life of Crime, 1984 bis 2020, eine Doku und du fängst an.
Ich sage eine 9 bei dir, habe ich mir hier notiert.
Abgefahren, ich habe mir für dich auch eine 9 notiert.
Okay.
Das spricht schon mal dafür, dass wir das beide offensichtlich irgendwie gut fanden, also es würde mich sehr wundern, wenn du jetzt hier stattdessen mit 2 Punkten ums Eck kommst.
Könnte man meinen, ja. Man soll sich ja mal davon lösen, wie man selbst den Film findet, wenn man Punkte rät, aber das ist manchmal nicht so leicht.
Nicht einfach, ja, das stimmt. Und vor allem bei solchen Sachen finde ich, also gerade bei Doku haben wir ja schon oft festgestellt, bemessen wir eh nochmal so einen Ticken anders.
Ja.
Jetzt spannend hieran finde ich, dass der Filmemacher John Alpert schon recht renommiert ist, wenn es um Dokus geht. Der hat schon 2 Oscar-Nominierungen für Doku-Kurzfilme. 2010 und 2013 war der Oscar-nominiert.
Hm.
Und hat sich dann ein Projekt angenommen, was, wie der Titel verrät, über diverse Jahre ging, weil von 84 bis 2020 hat er hier Leute begleitet. Und deswegen ist dieser Teil auch eigentlich sowas wie der dritte Teil. Also der hat 89 schon One Year in a Life of Crime rausgebracht, dann 98 Life of Crime 2 und dann 2021 die Komplettzusammenfassung, also von Anfang bis Ende.
Genau, hat er praktisch so ein.
Ja, so eigentlich wäre es natürlich
gemacht.
Schon auch.
Eigentlich ist das so ein Best, so ein Greatest Hits von diesem
Film. Ja,
also
wahrscheinlich, ne? Also, wir haben jetzt die anderen beiden nicht gesehen, aber das wäre natürlich eigentlich auch clever gewesen, erstmal die anderen zu sehen.
Vielleicht, ja. Oder er hat halt so die Sachen so zusammengeschnitten, dass es halt als Ganzes auch einen Sinn ergibt. So ist halt auch, weißt du, so vielleicht. Wären die anderen beiden halt überflüssig, wenn du den hier kennst. Kann
naja,
auch sein.
Also ich habe ein bisschen was gelesen zu den anderen beiden und es klingt schon so, als wäre da sehr viel von dem, was hier halt logischerweise auch mit drin ist, aber da glaube ich, geht es nochmal ein bisschen tiefer. Aber logisch, also dadurch, dass wir jetzt den kompletten Werdegang dieser Protagonisten sehen, hätten wir dann natürlich bei den anderen beiden Filmen nur einen Ausschnitt von einem Ding, wo wir schon wissen, wie es abläuft und vor allem auch, wie es ausgeht.
Mhm.
Deswegen ist jetzt fraglich, ob das für uns nochmal einen großen Mehrwert hätte, aber ich fand das schon sehr sehenswert und beeindruckend und halt unfassbar. Also logisch, weil es ein Doku ist, ist es eh echt, muss man jetzt erstmal davon ausgehen. Und ich finde aber halt so, wie er das alles begleitet mit der Kamera, der ist halt mittendrin.
Ja.
Der ist einfach immer so die zweite oder dritte Person im Raum und die, man merkt auch, die haben ein gutes Verhältnis zu dem, die vertrauen dem voll, weil wir hier halt schon einfach auch viele Momente haben, die wahnsinnig intim sind und super persönlich und die wir hier sehr ungeschönt und direkt eben den Lifestyle von 3 Leuten verfolgen.
Mhm.
Wir sind in Newark, New Jersey, Brick City und das eben zu Beginn des Films 84 und im Fokus dieser Doku stehen eben 3 Personen, die wir über die ganze Dauer verfolgen. Das Ganze geht knapp über 2 Stunden. Und diese 3 Personen, die haben eigentlich alle einen relativ ähnlichen Werdegang. Und als der Film einsteigt, sind die natürlich noch recht jung. Sind zwar schon auch alle 3 drogenaffin zumindest mal. Und eben aufgrund des Drogenkonsums auch mit der entsprechenden Beschaffungskriminalität beschäftigt. Und am Anfang verfolgt dann John eben noch diese Truppe um Delirious Vasquez, Freddy Rodriguez und Robert Staffy, gerade am Anfang, ne, ist er mit Robert Steffi unterwegs und dann zeigt er ihm halt, wie er mit dem Kumpel einen Laden ausräumt.
Das ist so, weißt du, an der Stelle habe ich mich natürlich noch gefragt, Alter, wie kontraproduktiv ist es eigentlich, eine Kamera bei zu haben und das zu filmen, wie du gerade in diesem Laden unauffällig versuchst, irgendwas mitzunehmen. Aber dann wiederum dachte ich an einen anderen fiktiven Charakter aus Newark, nämlich Christian Bales Rolle in The Fighter, der auch diese Doku über sich gedreht hat und plötzlich so...
Aber die sind in Boston, oder? Nicht in Newark.
War das nicht auch Jersey?
Nee, ich bin ziemlich sicher, dass das Boston war.
Ach so, doch, du hast recht. Ja, das ist Boston. Aber diese Art von Typ, weißt du, der halt sich gerade so mega cool findet, fühlt, weil gerade eine Doku so sein Leben filmt und das, was er so macht, so, weißt du, und dann natürlich auch total aufgeht in dem, dass er gerade so im Zentrum steht. Und da muss ich krass an Christian Bale denken und dachte, Alter, okay, das ist auch so ein ähnlicher Typ. Alle mögen ihn, weißt du, er ist irgendwie, er ist sympathisch, er ist zu allen irgendwie cool, weißt du, und super ist ähnlich, gleichzeitig so in der Gegend, ist halt bekannt wie ein bunter Hund. Das ist ein reales Vorbild. Ja, und hängt auch gerne mit Craighäusern rum. Ja, erzähl weiter.
Ja, und so sehen wir dann die ganz unterschiedlichen Facetten dieser Leben. Und das sind halt Porträts, die wahnsinnig detailliert sind und dabei aber halt auch wahnsinnig hässlich, weil wir dann nicht nur sehen, wie die Kriminelle agieren in Form, aber es beschränkt sich meistens auf Dinge klauen und dann hinterher wieder verhökern. Also hier werden jetzt keine Leute überfallen oder es gibt irgendwie also keinen Waffeneinsatz oder sowas, sondern die sind halt am Hasseln, versuchen sich Dinge zu erschleichen, zu ertricksen und eben auch zu erklauen und dann daraus Geld zu machen. Bei Delirious endet das auch relativ schnell in der Prostitution, die geht dann immer wieder anschaffen. Und naja, über die Jahre kommen dann bei den Leuten eben auch Kinder dazu und natürlich immer wieder auch On-and-Off-Verhältnisse, also gerade Robert Steffi hat am Anfang noch eine Freundin, die hat er relativ schnell nicht mehr, dann hat er sie wieder. Bei Delirious verläuft das sehr ähnlich und die Kinder, die sie dann halt im Laufe der Zeit dazu bekommt, die kriegen das Elend in der ganzen Pracht hautnah mit und das fand ich so hart, Alter. Ey, ja, wie die Kinder einfach mit fucking 6 Jahren oder so um 1 Uhr nachts dem John, also diesem Regisseur und Kameramann, erzählen, ja, die ist jetzt da zu dem und dem gegangen. Und es ist so klar, die geht da jetzt hin, um sich Heroin zu besorgen und um sich das Heroin zu verpassen. Und das 6-jährige Mädchen kümmert sich um sich selbst.
Ja, teilweise mitten in der Nacht haben sie die Kinder irgendwie so aus dem Auto rausgelassen, damit die mal irgendwie ein Stück hochlaufen oder irgendwie da spielen können, damit die sich irgendwelche Zeug durch die Nase hauen können. Weißt du, auch so zu später Stunde. Also schon wirklich harte Momente, ja. Dazu muss man sagen, was vielleicht wichtig ist, ist, dass Delirious, Freddy und Robert, die kennen sich.
Ja.
Also die laufen sich auch immer wieder gegenseitig über den Weg. Es gibt Überschneidungen, das heißt, es sind jetzt nicht komplett getrennt voneinander erzählte Storylines, sondern die wissen schon voneinander.
Ja, ja.
Sind vor allem, Freunde.
Genau. Und eben, da gibt es dann Überschneidungen im Freundeskreis und eben, die hängen dann auch mal immer wieder zusammen ab. Insofern ist das auch interessant zu sehen, weil die dann schon auch immer wieder mal an unterschiedlichen Punkten sind, so in ihrem Leben, was jetzt Drogenkonsum angeht. Oder dann ist gerade einer mal wieder clean für ein paar Wochen und trifft dann aber auf Delirious, die gerade weit entfernt von clean ist. Und dann kommen irgendwie die schlauen Ratschläge und dann heißt es aber irgendwie einen Monat später, ist er halt wieder rückfällig geworden. Und es ist ein krasser Kreislauf. Und bei Freddy kommt dann eben auch irgendwann HIV dazu. Und das sind schon Schicksale, die wahnsinnig krass porträtiert werden, finde ich. Vor allem, weil du halt, also ich fühle da hart mit, ey, weil eben spätestens dann, wenn Kinder involviert sind und du halt siehst, wie die einfach verkackt haben in dem Moment, wo sie da reingeboren werden.
Ja, lässt sich nicht halt.
Das ist so krass, wie du halt auch merkst, wie das System, dadurch, dass es halt auch mit so einer Ghettoisierung, dass die einfach in der Gegend, wo sie leben, die haben keine großen anderen Möglichkeiten. Also als er dann das erste Mal aus dem Knast kommt, jetzt Robert, nimmt er sich ja auch fest vor, hey, ich kriege jetzt mein Leben in den Griff, ich reiß das jetzt rum, ich suche mir einen Job, ich mache genau das, was mein Parole Officer gesagt hat und dann wird das. Ja, und dann hasselt er und findet keinen Job und dann ist er halt relativ schnell wieder auf der kriminellen Seite und das ist halt einfach auch so ein Teufelskreis. Weil da, wo er dann einen Job hatte und auch super happy war, blüht voll auf. Als es dann um eine Beförderung geht, findet irgendwie die Geschäftsleitung raus, dass er eine kriminelle Vergangenheit hatte oder dass er im Knast war. Und dann schmeißen die ihn halt wieder raus.
Ja. Also mega absurd finde ich auch, was das System angeht, an der Figur von Freddy, wo der halt rausgekommen ist und wo die dann zu ihm gesagt haben, wo der Bewährungshelfer dann zu ihm ins Haus kommt und da hängt halt seine Familie rum und irgendwelche Nachbarn und so und offensichtlich sind einige von denen noch auf Alkohol oder auf Droge. Und der Bewährungshelfer sagt zu ihm so, pass auf, ich nehme dich jetzt mit in so eine andere Wohnung. Entweder du nimmst jetzt diese Wohnung an oder du gehst halt in ein Hotel. Und diese Wohnung ist halt eine komplette Bruchbude, ist halt komplett irgendwie runtergekommen und da wohnt halt keiner. Und er meinte so, ich fühle mich hier halt nicht wohl so, also ich würde halt ungern hier hinziehen. Und dann bringt den halt zum Hotel und sagt, ja, dann musst du halt in dem Hotel wohnen. Weil wenn ich dich noch einmal irgendwie in der Wohnung da mit deiner Familie und mit deinen Freunden sehe, buchte ich dich ein, dann kommst du in den Knast. Das ist die Umgebung, von der muss ich dich fernhalten.
Aber das, genau darum geht's halt. Er muss ja aus diesem Umfeld raus.
Ja gut, aber die Alternative ist, er soll ein Hotel bezahlen, was er sich halt nicht leisten kann, wo er halt nur 2 Tage drin wohnen kann. Ja. Wie soll er das für einen Monat irgendwie tragen können? Und also er weiß ja nicht, wohin. Nicht. Weißt du?
Ja, aber wenn du dir dann halt den Luxus leisten möchtest, zu sagen, die Wohnung ist mir zu ranzig, ich möchte da nicht wohnen. Mhm. Und stattdessen halt lieber in deinem alten Drogenumfeld bleibst, dann brauchst du dich halt auch nicht wundern, wenn das nichts wird mit dem Nüchternwerden.
Ja, klar. Aber ihm vorzuschreiben, wo er zu wohnen hat, finde ich schon, weiß nicht.
Naja, also wenn du halt bei, also sowieso bei Süchtigen ist das ja so eine Sache. Ich habe auch zu Zivildienstzeiten, so mein damaliger bester Freund hat Zivildienst in einer Entzugsanstalt für Heroinabhängige gemacht. Hm. Und ich habe den hin und wieder besucht und witzigerweise waren da viele Leute, deren Verwandte in der Gegend gelebt haben, wo ich Zivildienst gemacht habe. Also haben wir über die Leute, mit denen wir zu tun hatten, waren wir tatsächlich dann auch so connected. War ganz praktisch. Aber da habe ich halt schon auch echt mitbekommen, wie das so, also so einen Einblick bekommen, wie Heroinabhängige halt auch ihr Weltbild einfach anpassen an die Sucht. Hm. Und das, finde ich, zeigt die Doku halt schon auch ziemlich geil. Also wie die Hemmung mit der Notwendigkeit, Heroin zu beschaffen, komplett in den Keller rauschen.
Ja, ja. Auf
und
jeden Fall.
Wie sich das aber eben auch wieder verändert in dem Moment, wo sie sich vorgenommen haben, jetzt nichts mehr zu nehmen. Mhm. Also finde ich, sieht man an Delirious halt auch wahnsinnig gut. So ja. Die Auf- und Abs, die sie durchmacht, bis dann hin gegen Ende mit ihrer Die arbeitet ja dann auch, um da Aufmerksamkeit zu generieren, ne? Und ist ja dann ja. So als Speaker unterwegs. Also den Verlauf, den sie in ihrem Leben gemacht hat, Alter,
schon super interessant, ja.
So krass.
Also sowieso, was ich diesem Film wirklich zugute halte, ist, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben eine Doku gesehen, die so krass das Narrativ eines normalen fiktiven Spielfilms hat wie hier. Weil du hast über 36 Jahre 3 Charaktere, die wir begleiten, weißt du, mit denen wir auch irgendwie mitfühlen. Mhm. Du hast diese Zeitsprünge. Du hast die Entwicklung zwischen denen, du hast teilweise Zeitsprünge von 3 Tagen, weißt du, und dann hast du Zeitsprünge von wegen 6 Monate später.
Ja.
Und dann
und
ist
ein paar
es
Jahre
du,
auch, ja.
Und dann ein paar Jahre. Und dann ist es, wie du sagst, so plötzlich ist der gerade irgendwie, weißt du, der vorher noch irgendwie auf der Straße eingeschlafen ist, hat auf einmal einen Job und es ist gerade klar und hat eine Phase, wo er drogenfrei ist, so, weißt du, und dann wünschst du ihm natürlich, dass alles wieder gut geht. Und dann gibt es den nächsten Zeitsprung und dann geht's wieder bergab.
Boah, Alter, diese eine und Szene, Alter, mit Robert, wo sie versuchen, den anzusprechen und der hat sich aber gerade irgendwie den härtesten Schuss ever gesetzt.
Wo er an dem Auto oder einfach einschläft auf
wo
der Straße.
Wo er einfach so
ja, ja,
mit Mund offen sabbernd einfach ja. Da hängt und die können gar nichts mehr mit dem machen.
Ey. Ja, ja.
Ja,
komplett drüber.
Übel. Also es ist schon richtig hart. Ich glaube, wenn es ein fiktiver Film wäre, würde ich dem ein bisschen was an der Dramaturgie kritisieren, weil dann wäre einfach, würde ich vorwerfen, dass da halt viel redundant ist, ne? Weil du hast halt immer dieses, jetzt bin ich clean, ups, jetzt bin ich rückfällig, das passiert ja schon verflucht
so,
oft so.
Ja, so ist es.
Klar,
nur leider, ja.
So ist es. Ich sag nur, wenn das jetzt ein fiktionaler Film wäre, dann würde ich, glaube ich, kritisieren, dass das nirgendwo hinführt, weißt du, im Narrativ.
Aber die hatten ja am Anfang zum Beispiel, wo die in der Küche saßen und da waren so halt so ein paar Freunde versammelt, da waren ja auch, glaube ich, Freddy und Robert irgendwie vor Ort und Delirious. Da war ja zum Beispiel auch ein Kumpel von dem, bei der relativ früh in den Knast gekommen ist und der war ja ein absolutes Arschloch. Der hat ja seine Freundin da geschlagen, wenn die da irgendwie was sagen wollte und so hin und her. Der war ein richtiger Wichser.
Vor allem auch noch, was ein Großkotz so, ey, die kriegen mich nicht und so weiter, die kriegen mich nicht.
Richtig.
Nächste Szene, wer wird inhaftiert? What happened? They got lucky.
Und den hat er am Anfang auch noch irgendwie ein, zwei Mal interviewt und von dem haben sie sich dann verabschiedet. Hat er gesagt, okay, der ist jetzt raus aus der Doku und so. Und der Interviewer, also hier John Alper, meinte dann zu ihm so, ja, viel Glück bei deinem Wegen. Wenn die den jetzt über diesen kompletten 2 Stunden begleiten würden, ist ja kein, er ist nicht so ein Sympathieträger wie die anderen 3, wo du dir wirklich wünschst, dass die irgendwie auf die gute Bahn gelegen.
Das stimmt, ja.
Er wäre nur wirklich ein Wichser.
Ja, man wünscht sich, dass die es hinkriegen.
Dass die es hinbekommen,
das
alle 3.
Das stimmt wohl, ja.
Das ist halt der Vorteil und das macht er schon gut, ey. Ich meine, ich will gar nicht erzählen, wie der Verlauf hier noch weitergeht, wirst du ja auch nicht, aber das ist schon, also hier sind ein paar Bilder, die wirst du nicht vergessen.
Mhm.
Die brennen sich in dein Gehirn ein und bleiben da.
Ja, und ich finde es halt auch krass, also John Alpert, jetzt die Oscar-Nominierung mal auf der einen Seite, und ich meine, er hat ja auch diverse Emmys gewonnen, ne? Der hat irgendwie einen Peabody Award gewonnen für so ein Doku, die heißt Baghdad ER, da gab es auch Emmys für ohne Ende, also der hat irgendwie sein Leben, hat der Dokumentation verschrieben, weil ich meine, wenn du so ein Projekt in der Größenordnung, Alter, das ist ja einfach hier Boyhood als Doku,
ja,
und noch länger.
Boyhood of Crack.
Ey, ja, ohne Scheiß, ey, wenn du einfach Leute über so einen Zeitraum verfolgst, ich meine, du wirst zwangsläufig, liegen die dir recht schnell am Herzen und so, du kannst ja auch nicht da dich komplett von distanzieren. Mhm. Und es ist auch geil, wie sie ihn immer wieder auch begrüßen und so, ne? Also man merkt ja, der genießt von denen auch eine Menge Vertrauen.
Mhm. Er ist Teil von denen gewesen über all die Jahre.
Ey, und das halt einfach über fast 40 Jahre. Alter, was ist das bitte für ein Projekt?
Aber es ist, also es stellt sich schon die Frage bei mir, dieser moralische Aspekt, das ist ja die Krux so an Dokufilmen oder beziehungsweise Dokumentationen.
Dass du nicht eingreifen darfst.
Dass du nicht eingreifen darfst, genau. Zeigst du jetzt nur das Gesehene, weißt du, bleibst du neutral. Er hat es ja nicht geschafft, komplett neutral zu bleiben, weil er immer wieder Momente hat, wo er sagt so, ey Digga, willst du dir nicht mehr überlegen, was du gerade machst oder so hin und her? Oder glaubst du, es ist eine gute Idee, jetzt dahin zu ziehen in diese Gegend und sich da irgendwie den Ort anzugucken?
Ja.
Aber letztendlich, weißt du, ist die Kamera dabei, wenn Dolores wieder in ihren zu ihrem Umschlagplatz geht, weißt du, wo die ganzen Dealer rumhängen, weißt du, und diese ganzen Versuchungen so um sie rum. Und er ist dabei und filmt sie halt, wie sie da zurückgeht, anstatt zu sagen so, nee, geh da nicht hin, weißt du? Und das sind so wieder die Momente.
Ja, wobei, das war ja ein Moment, wo sie gerade sehr klar war, ne, da ging es ihr
ja
gut.
Ja, ja, war und sie, da, aber willst du es provozieren?
Naja, er merkt ja dann auch, weil sie sagt so, okay, I'm tempted, ne, so, es macht jetzt gerade was mit mir, und dann sagt er ja auch so, hey, let's go.
Lass abhauen, ja.
Und, ja.
Aber hätte er von vornherein machen können. Klar. Weißt du? Hätte er gar nicht hinfahren können mit ihr.
Aber das ist halt, dann wäre halt wahrscheinlich Sozialarbeiter und nicht Dokufilmer. Ne?
Klar.
Das
ist halt so ein bisschen so was Reißerisches, hat es definitiv auch in manchen Momenten, weil ja selbst so ein Tier-Dokufilmer, weißt du, wenn du siehst, wie so ein Raubvogel gerade irgendwie so ein Nest ausräumt, kannst du auch nicht eingreifen in dem Moment, sondern du hältst es halt einfach nur fest. Ja. So, weißt du?
Ja, ja, klar.
Das ist halt so diese Krux an der Sache. Aber ich habe mich schon gefragt, so, ob es da Momente gibt, der war moralisch bestimmt auch ein bisschen hinterhergerissen an vielen,
auf jeden Fall.
Vielen Tagen, so war gesagt.
Aber ich finde halt, man merkt dadurch, dass er da komplett alleine ist, ne, und du hättest auch nicht irgendwie großen Soundteam oder sonst wie Licht oder sonst was, sondern er ist da halt alleine mit seiner Kamera, und das kriegt was wahnsinnig Intimes. Also
ja,
du kriegst es halt schon aus nächster Nähe mit. Und boah, Alter, wie hässlich ist es, wenn die ganz verzweifelt noch ihren ganzen Körper absuchen nach irgendwelchen Stellen, wo sie noch reinstechen können, Alter.
Ja, ja, ist hart.
Irgendwo eine Vene finden, ey, boah, Alter, das ist so nasty.
Ja. Naja, und vielleicht hat es auch damit was zu tun, warum ich Melanie Griffith so abgestraft habe in dem Film, den wir gesehen haben hier, Another Day in Paradise, weißt du, weil ich davor diese Doku gesehen habe und jetzt spielt Melanie Griffith hier diese, weißt du, diese Drogensüchtige, und denke so, Alter, das weiß nicht, Alter, das
wirkt. Naja, aber ich finde gerade.
Wirkt nicht gut.
Naja, das ist realistisch. Ich meinte ja noch, ne, so dadurch, ich finde es cool, dass sie da so wenig macht, weil es eben auch die krasse Routine erzählt, weil ich finde jetzt hier in Life of Crime schon auch diesen einen Moment so krass, wo sich John mit den Kindern von Dolores unterhält.
Mhm.
Und sie eine lange Weile clean war und es jetzt darum geht, irgendeine der Freundinnen oder die Crack-Kolleginnen hat gesagt, ey, die hat da hinten sich gerade wieder was gespritzt, die ist high as a kite, so.
Hm.
Und er, John, dann die Tochter fragt, so, was glaubst du? So. Und die dann anfängt zu analysieren, ne? So, ja, okay, sie ist so, ja, wahrscheinlich ist sie wieder high.
Ja.
Und das einfach auch in so einem, so, in einem Alter, wo du denkst, so, Alter, mit 8 Jahren oder was, musst du doch nicht erkennen können, ob deine Mutter gerade auf Schore ist oder nicht.
Das ist wirklich hart, ja.
Boah, das ist so heftig.
Hm.
Aber eben auch da, wie sie sich dann, wie lange sie sich Mühe gibt, weil natürlich ist es auch mit Scham verbunden, gerade vor den Kindern. Aber ja, wie sie sich eben da die Mühe gibt, sich das nicht anmerken zu lassen. Und das kriegt sie ja auch tatsächlich einigermaßen gut hin. Mhm. Schon krass.
Ja, schon finster.
Ja.
Also wäre das keine HBO Max-Doku, weißt du, fürs Fernsehen oder für Streaming-Dienste gedreht, dann hätte hier definitiv eine Oscar-Nominierung. Hätte es hier wahrscheinlich eine Oscar-Nominierung gegeben für den Film.
Sowas müsste auch Oscar-nominiert sein, ne? Das ist jetzt halt wieder die Krux, weil ich meine, natürlich lohnt sich das nicht für so eine Doku irgendwie ein Kino-Release zu organisieren und nur damit du dann für einen fucking Oscar in Frage kommst, ist ja auch Quatsch.
Ja.
Also weil auf HBO sehen den wahrscheinlich mehr Leute.
Definitiv.
Und das ist dann auch gut so, weil das ist verdammt sehenswert, ey.
Ja, ist krass. Krasser Film. Wäre komplett an mir vorbeigegangen. Also krasser Einstand, die Fax muss man dir lassen, ey.
Ja, auf jeden.
Ich war hier richtig berührt und aufgewühlt nach der Doku und dachte so, ach, scheiße, Alter. Weil es ist halt eine Szene und eine Gegend und ein Film, der uns halt Charaktere nahebringt, mit denen wir normalerweise nichts zu tun hätten oder die von uns halt irgendwie links liegen gelassen werden, weißt du, an dem wir halt vorbeilaufen, so, weißt du, und hier werden halt die Schicksale dahinter gezeigt.
Jetzt, also
nicht 1:1, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ja, okay, klar, aber ich finde, das ist ja schon so, dass wir in Berlin erstaunlich viel Kontakt im Alltag mit Menschen haben, die Drogen auf so einem Level konsumieren.
Ja, klar.
Und je nachdem, wo du aussteigst mit der U-Bahn, siehst du halt, wie Leute in der Ecke hängen und Folie rauchen und so, das ist halt... Ich weiß, ich habe schon auf jeden Fall schon mit solchen Leuten gesprochen und irgendwie versucht, da so ein bisschen zu helfen, auch wenn es völlig bescheuert klingt, aber du kannst da halt nicht, also
naja, ist eine Zeit, dieser Kreis halt selber wollen,
so,
das ist
der Punkt. So, wenn du, je nachdem zu welchem Zeitpunkt du die erwischst, wenn du halt was gibst, dann hast du im Endeffekt nur die Drogensucht mitfinanziert und du kannst die halt selber da nicht, also die müssen eben selber auf die Idee kommen, da rauszuwollen, sonst geht da nichts. Ja.
Hast du recht.
Beschissener Kreislauf. Er ist auf jeden Fall heftig und natürlich kriegen wir dann hier am Ende der Doku auch noch Statistiken präsentiert. So ein kleines bisschen wird das in Relationen gesetzt, eben so die Drogentoten, die es gibt in Relation zu den Toten, die die amerikanischen Kriege so verursacht haben. Mhm. Ja, es bleibt halt wirklich wie steht es in der Beschreibung, der tödlichste Gegner ever to attack America.
Ja. Ja. Naja, und wie viele Filme haben wir gesehen, die sich schon um das Thema irgendwie gedreht haben? Jetzt gab es mal eine Doku, weißt du, die halt nicht fiktional ist.
Ja, und irgendwo auch krass, ne, weil dieser Moment, wo du dann da in den Projects die Dealer siehst, wie sie stolz ihr Geld präsentieren.
Ja, das
so, hey, ich habe in der letzten Stunde hier ein paar tausend Dollar eingenommen, weil alle reißen mir das Zeug aus der Hand. Und ich meine, ganz ehrlich, das sind dann halt die Jay-Zs und sonst wie. Weißt du, also es ist ja trotzdem so, dass jetzt gerade Rapper das natürlich hart glorifizieren in ihren Texten, wie viel Kohle du mit Crack-Dealen machen kannst.
Ja, ja, logisch. Und viele von denen haben es ja selber gemacht.
Ja, eben, meine ich ja, so Jay-Z und Konsorten. Und das ist eigentlich schon krass, weil das sind mal die hemmungslosesten von allen, ey. Weil du kannst ja förmlich zugucken, wie die Person, die jeden Tag bei dir ankommt oder alle zwei Tage, wie die zerfällt.
Ja, ja.
Also gerade auch hier wieder bei Delirious, Alter, wie auffällig ist das, wie die aussieht, wenn die gerade wieder drauf ist im Vergleich zu, jetzt habe ich mal 3 Monate nichts genommen.
Siehst du schon alleine so ein bisschen so an ihrem gesunden Gewicht, so was sie dann wieder...
Das Gewicht, ey, ja. Abgefuckt die aussieht, wenn die voll drauf ist, ey, Fress. Ja, ist übel. Also deswegen, Heroin zieht dir halt auch förmlich das Leben aus dem Körper, ist schon...
Ja, ist hart.
Richtig fiese Nummer.
Definitiv, ey.
Also gut, es sind natürlich, wissen wir ja, es sind natürlich nicht die Drogen selbst, sondern halt der Scheiß, mit dem es gestreckt wird und so. Das, na, also spielt da natürlich stärker mit rein. Dass dieser körperliche Zerfall, der wäre natürlich mit reinem Heroin lange nicht so gegeben. Das ist halt der Scheiß, mit dem es gepuncht wird, aber.
Das ist egal. Also, dass es keine gute Idee ist, wenn man sich eine Heroinspritze setzt und damit anfängt, das ist, glaube ich, bekannt, egal ob gestreckt oder nicht.
Na, also ich glaube, reines Heroin, warum, also das haben wir bei Another Day in Paradise, war ja ansatzweise richtig. Also Heroin kommt ja schon aus den Schmerzmitteln, also aus der Medizin und ist ja in Reinform nichts Schädliches.
Ist das so?
Ist so.
Na gut. Ich fange trotzdem nicht damit an.
Ja, es ist oft besser. Also, du kriegst ja nichts Reines.
Na dann.
Ja. Das war ja, das war tatsächlich dann auch gegen Ende des Films einmal kurz die Diskussion, ne? Dass sich einer was gespritzt hat, was quasi zu rein war für das, was er gewohnt ist und es damit halt übertrieben hat. Naja.
Ja.
Ja, gute Laune. So.
Ja, harter Stoff hier zum Ende noch, aber auf jeden Fall. Krasser Einstand.
Lieber, aber muss man mal sagen. Von mir auf jeden Fall eine Empfehlung.
Ja, von mir auch, hallo. Sowas von.
Ich habe die Befürchtung, dass wir beide bei der gleichen Punktzahl sind. Damit wäre das auch ein Sieg für dich.
Ja, ich habe die gleiche Befürchtung.
Ja, sollen wir auflösen?
Lass machen.
8,4 auf IMDb, kein Metascore. Und Letterboxd 4,3. Das
sind schon krasse Zahlen, wie ihr seht.
Ja, verständlich.
Und ich reihe mich da ein. Also es ist für mich eine Hammer-Doku. 10 Punkte.
Ja, dito. Kannst du gerne klingeln. Ich bin auch bei 10
Punkten.
Das ist sowas von 10. Ich frage mich gerade, warum wir dann beide auf 9 getippt haben.
Weiß ich auch nicht, aber freut mich natürlich, dass es auch eine 10 für dich war, weil die geht einem schon nah und irgendwie bleibt dir auch das Gesehene definitiv im Hirn haften und im Hals stecken und das ist hammerhart. Und wenn du so bei einer Doku mitfühlst, dann hat sie eigentlich alles richtig gemacht.
Ja.
Ich glaube, wir haben ja schon der einen oder anderen Doku, Edgar war es, glaube ich, auch so mit diesem Knastaufstand, dass wir das ähnlich gesehen haben und die bei uns einfach die volle Punktzahl gekriegt haben, weil die einfach krass sind. Und
Edgar, ja, ja.
Das ist ja auch so eine.
Ja. Ja, stimmt. Gibt's immer wieder.
Ja.
Dann ist eben sich genauso. Dann ist eine Doku, glaube ich, auch mal schneller bei 10 Punkten als so ein fiktionaler Film.
Absolut, ja. Man betrachtet die dann schon mit anderen, aus anderen Augen.
Mhm.
Ja, Tintifax, danke dafür. Life of Crime.
Ja, dicker Einstand, ey. 2x10 Punkte.
Kann man machen.
Jetzt kannst du nur noch bergab gehen.
Jetzt kannst du noch bergab gehen.
Ha, selber schuld.
Das stimmt, ja, besser wird's nicht.
Ja,
wir sind gespannt, cool, was da noch kommt.
Ja, jetzt hat er natürlich Druck. Jetzt muss er natürlich
jetzt hast du Druck, liefern. Ja. Alles, was unter 10 Punkte ist, jetzt von uns beiden, ist auf jeden Fall ein Flop.
Jetzt kommt er wahrscheinlich so mit der Brechstange dann mal mit was, was eher so Richtung 0 Punkte geht, um dann mal wieder den Geschmack so ein bisschen zu neutralisieren.
Ich glaube, der nächste Auftrag
die, ist die filmische ja, Kaffeebohne für zwischendurch.
Das war doch Peter Yates. Ja, das war, ist ja Jans Ziel, ist ja uns einmal einen 10-Punkte-Film zu erreichen mit seinen Beiträgen und einmal 0 Punkte. Also 0 Punkte hat er schon geschafft bei dir.
Mhm.
10 Punkte glaube ich noch nicht.
Nee, bin ich aber offen für.
Ist jetzt zwar alles dazwischen, insofern gucken wir, ob er sein Ziel durchzieht.
Ja.
Ja, von Tintifax Breaking Away, das ist der...
Ach so, der ist dann nächste von ihm, stimmt, hat er ja schon.
Genau, schauen wir mal, wie der punktet, weil... Mhm. Noch nicht gesehen, beide noch nicht, oder?
Nö.
Ja, ich habe gerade überlegt, ob wir noch die Auftragsfilme vorlesen, weil die haben wir ja jetzt einigermaßen komplett, aber das machen wir dann am besten mit der Episode mit Isa, weil...
Finde ich auch.
Das ist ja dann die Episode, wo wir noch die anderen beiden abhaken.
Ja. Außerdem wollten wir uns beeilen heute.
Und dann haben wir Clean Slate.
Schon nichts mehr.
Stimmt, wir wollten uns beeilen. Also. Ja, ja. Ja gut, jetzt müssen wir sowieso drauf zahlen. Der Zug ist abgefahren.
Zweite Stunde auch schon angebrochen.
Verdammt, zweite Stunde ist auch angebrochen, vorbei.
Ah, jetzt können wir eigentlich auch fast bis kurz vor Stunde 3 machen, um es voll zu machen.
Nein, vielleicht erbarmt sich ja der eine oder andere, der uns sowieso supporten wollte, um hier noch für die Stunde einzuspringen. Also wir haben da noch Platz bei Patreon und Steady. Guckt da über den Linktree rein. Stefan hat gelernt, was ein Linktree ist. Vielleicht sollten wir das nochmal erklären, für die, die das nicht wissen. Ein Linktree ist ein Internetlink.
So war schon mal richtig.
Wo halt verschiedene Internetlinks eingefügt werden, damit man nämlich über einen Link eine Übersicht hat über alle Seiten, die halt für uns wichtig sind. Da kommt man auf YouTube, da kommt man auf das Punkteraden.
Da kommt ihr zu Patreon.
Da kommt ihr zu Patreon, Steady, zu Steady, genau. Und da habt ihr alles auf einen Blick.
Ja, checkt das aus. Gibt's auf Social Media. Den Linktree.
Ja, auf jeden Fall. Und wer den wissen will, ich meine, können wir auch sagen, bewegtbanausen. Punkt. Nee, Quatsch. Linktree. L-I-N-K. Punkt. Nee, Quatsch.
L-I-N-K. Alter, lass es doch einfach. Also, den können wir auch ansagen. Aber können wir offensichtlich
ja,
nicht.
Nee, das Problem ist ja, diejenigen, die nicht bei Social Media sind, die brauchen ja trotzdem den Link. So, weißt du, die finden ihn ja nicht.
Diejenigen, die nicht bei Social Media sind, dann so, kann man vielleicht auch einfach bewegtbanausen Linktree googeln oder... Ich guck mal.
Geschrieben wüsste ich's.
Wie, ausgeschrieben? Aber bei Linktree, Linktree ist doch...
Dann kommt der Punkt und dann kommt das EE.
Ja, siehst du, man kann Linktree bei Wikibibanosen einfach googeln.
Kann man googeln, okay.
Ja, also das, du meinst mit dem Punkt, ne? Also
ja, ja, der Punkt Linktree ist vor den Doppel-E, oder?
Punkt EE, genau.
Ja, so ist es. Und dann Schrägstrich bei Wikibibanosen, dann kommt ihr direkt
ja,
drauf.
Ja, ja.
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 Und so kompetent verabschieden wir uns aus der Episode.
Großartig, wie immer. Haben wir schön gemacht, oder?
Haben wir.
Einer von der Sorte.
Classic.
Sind wir raus.
Hat Spaß gemacht. Nächste Episode am Freitag dann mit Isa zusammen.
Hoffentlich.
Gangs of New York und der Tod steht dir gut. Bis dahin, gehabt euch wohl.
Tschüss.
Ciao. Punkte raten, Digga.
Bewegt Bildbanausen.
Du hast recht. Du hast gewonnen.
Ich habe gewonnen, ja. Alleine schon deswegen würde ich das natürlich noch in der Episode haben.
Das dürfen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Guess hat gewonnen mit einem Punkt Vorsprung. 4 miese für mich, 3 miese für Guess. Punkt für Guess.
3-4, Sieg geht an mich.
Jetzt aber wirklich.
Okay, jetzt wirklich.
Tschüss.
Ciao.